Doppelach, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Ich bin für Stuttgart, das ist klar, denn den HSV mag ich wirklich nicht. Das ist einfach so. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Mit diesem Zitat herzlich willkommen zu Doppelacht und das ist ausnahmsweise mal nicht von mir, sondern vom größten deutschen Fußballer des 20. Jahrhunderts und einem der drei größten deutschen Fußballer überhaupt, Toni Kroos. Hallo Lasse.
Ja, hallo André, was soll ich dafür sagen? Ich werde immer dafür auseinandergenommen, dass wir ja den HSV nicht mögen und ich immer sage, hey Moment, ich möchte, dass der HSV aufsteigt. Und was die letzten Jahre so auf der Führungsebene gemacht haben, war auch okay. Der den HSV nicht mag, das ist André.
Und Toni Kroos, ja. Ne? Noch eine Gemeinsamkeit mehr mit Toni. Finde ich ein starkes Statement.
Ja, gut. Ob das Statement da ist oder nicht, aufsteigen wird der HSV sowieso nicht.
Also nach dem Schieferlock am Freitag war das Spiel, richtig?
Bei Donnerstag?
Ich weiß es nicht. Ich bin
letzte Woche.
Letzte Woche, das ist gut, es war letzte Woche. Nee, nach dem 3-0 nicht mehr. Und wenn man ehrlich ist, hätten sie auch 5 kriegen können. Oder 6.
Wir hätten schon 3 oder 4-0 nach... Nee, es war Donnerstag, genau. Es war Donnerstag, weil ich Freitag auf dem Geburtstag von meinem Schwager war. So. Die hätten ja schon nach 20 Minuten schon 3-0, 4-0 hinten liegen können. Jorge Fernandes hat einen Elfer stark gehalten. Guirassy auch schwach geschossen. Und einmal ist Guirassy alleine aufs Tor von Jorge Fernandes gelaufen. Hat er auch nicht gemacht. Also in dem Sinne sind sie mit einem 1-0 in der Halbzeit ganz gut bedient gewesen. Und man muss sagen, ab der 20. 25. Minute bis zum Ende der ersten Halbzeit hat der HSV auch gar nicht so schlecht gespielt. Hatten, vermute ich, ein bisschen mehr Ballbesitz. Haben aber keine zwingenden Torchancen rausgespielt. Naja, und dann zur zweiten Halbzeit. Tschüss.
So ein bisschen. Also man muss sagen, vom Spielverlauf her und so wie das aussah, also ich habe nur Highlights gesehen, weil in Spanien konnte ich es nicht gucken. Was ich gesehen habe, sah so aus, wie Per den Spielverlauf predicted hat.
Ja.
Und das Ergebnis sah am Ende so aus, wie ich getippt habe.
Ja.
Also, du warst ja clever genug, nicht andersrum auf die Wette einzusteigen. Du hast ja nicht gesagt, wenn du recht hast, ne, dann gibt's den Giros-Teller für mich, aber so muss ich dir auch keinen ausgeben.
Ich glaube, ich werde bei Tim Walter nochmal einen Giros-Teller bei Georgios anfordern.
Vielleicht sollten wir das wirklich mal machen. Einfach hingehen und dann die Rechnung an HSV schicken. Einfach Georgios sagen, die Rechnung geht zu hinten Tim Walter HSV.
Ja, schauen wir mal. Aber ja, es war ja nicht von vornherein klar, dass es sehr unwahrscheinlich wird. Das war, glaube ich, kein HSV-Fan in meinem Kosmos, der gesagt hat, ja, wir haben eine Chance.
Stimmt, nee, habe ich auch nicht gehört, muss ich sagen. Also da waren die HSV-Fans, also die ich kenne, zu denen ich Kontakt habe, schon relativ realistisch, dass die Stuttgart da dann vorne sehen. Und wir können es ja sagen, wir nehmen vor dem Relegationsrückspiel auf. Aber
die spielen ja gleich.
Die spielen gleich, genau. Und an das Wunder vom Volkspark glauben wir hier jetzt nicht.
Nee, wenn es da ist. Ehrlich, wunderbar.
Nee, ich bin da bei Toni Kroos.
Auch wenn der HSV in der ersten Liga spielt, dann muss er ja immer noch nicht mögen.
Ja, das stimmt, aber dann spielt Stuttgart ja nicht mehr erste Liga.
Ach, das ist richtig.
Wobei, eigentlich ist es egal, weil du, also, es ist ja eh nur ein Traditionsverein. Das Drama sind ja Mannschaften wie Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, Darmstadt, Augsburg, Heidenheim, also eigentlich mindestens ein Drittel der Liga, die da nicht sein müssen.
Ja, gut.
Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, wer da eigentlich auch sein müssen oder könnte, wäre die Arminia aus Bielefeld. Die hätten ja auch am Freitag.
Genau, auch, die haben Freitag gespielt.
Auch keine Chance gegen Wien-Wiesbaden gehabt.
Nee, die haben gespielt, als wären sie der Drittligist.
Ja, aber Drittligist nicht also oben, sondern unten. Also der hat 4-0 verloren. Also ich bitte dich, was war da los?
Ich habe auch wieder nur Highlights gesehen, muss ich gestehen. Weil ich nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, dass das Spiel ist, weil das in meiner Fußball-Bubble etwas ist, was ich jetzt, ehrlicherweise muss ich die Hand heben, ist es mir nicht so interessiert. Aber erstmal dann aufgrund der Vorfälle, die sich da ereignet haben. Und dann muss man ja auch sagen, dieses Gap zwischen zweiter und dritter Liga ist ja fast, also das Gap zwischen Arminia Bielefeld und Wien Wiesbaden vom Spielermaterial her, vom finanziellen Rahmen, ist ja größer als zwischen dem HSV und Stuttgart. Und dass Wien Wiesbaden die denn so herspielt, ist schon bedenklich. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das unterstütze, was da passiert ist. Aber eine Grundfrustration als Fan kann ich da schon nachvollziehen.
Ja, absolut. Das ist komplett nachvollziehbar. Vor allen Dingen, du musst irgendwo konkurrenzfähig sein zu dem Drittplatzierten aus der dritten Liga. Wobei Wien Wiesbaden ja
fast nicht der Drittplatzierte gewesen wäre.
Der Viertplatzierte gewesen ist, laut Tableau.
Ja, genau, wegen Freiburg 2.
Genau.
Und da auch erst in der 96. Minute hingerutscht ist, weil Osnabrück noch zwei Tore gemacht hat.
Ja. Aber du musst ja in irgendeiner Weise ein bisschen konkurrenzfähig sein. Und was ich schade finde, letzte Saison haben sie in der ersten Liga gespielt und werden jetzt einmal durchgereicht.
Das sieht ganz aus. Und dann hast du einen Okugawa, den ich nicht für einen schlechten Spieler halte. Dann hast du einen Hack. Dann hast du einen Serra, also eigentlich überdurchschnittlich Zweitligaspieler. Du hast die höchste Fernsehgeldprämie in der zweiten Liga, weil du Absteiger aus der ersten Liga bist und einen ganz guten TV-Markt hast. Also Arminia Bielefeld hat für diese Saison 20 Millionen Euro knapp gekriegt. Das ist der höchste Wert in der zweiten Liga an DFL-Auszahlung. Und dann verlierst du dieses Spiel 4-0.
Ja. Und dann rasten die Fans aus. Also wie sie ausrasten, sei mal dahingestellt, vielleicht nicht ganz okay, dass sie ein bisschen unzufrieden sind, irgendwo nachvollziehbar.
Ja, also dass du mal gegen den Geländer trittst oder vielleicht dann nicht mehr die positivsten Fangesänge anstimmst, okay, dass du das halbe Stadion abbrennst und deinen Kapitän da wirklich komplett auseinandernimmt, der ja nur, also Fabian Klos wollte eigentlich schon aufhören, der hat ja nur noch mal ein Jahr drangehangen und muss sich dann wirklich mit so einer Scheiße konfrontiert sehen, ich sag mal so, wie es ist, und ohne Klos wäre das, glaube ich, anders ausgegangen, weil dann wäre dieses Spiel nicht mehr angepfiffen worden und dann hätte Arminia Bielefeld vor der DFL richtige Probleme gehabt, weil wenn so ein Spiel komplett abgebrochen wird, dann geht's an den grünen Tisch, wobei wir fast noch gut gewesen, weil wir es 0-2 gewertet worden.
Oder 0-3, ja.
Aber ja, gut, ja, ich glaub, aber die Strafen etc. pp.
Aber da war schon so lange gespielt, glaube ich, als das passiert ist.
84 Minuten.
Ja, dann hätte der DFL, glaube ich, gesagt, so, wäre jetzt 4-0 gewertet. Aber da können wir unseren Freund Knut mal fragen, ob da eine weitere Identifikationsfigur bei der Arminia fehlt. Und wer das in Zukunft sein würde, könnte, sollte.
Stimmt, also ich glaube, hat Klos nicht gesagt, dass er weitermacht?
Ich weiß das doch nicht.
Achso, ja, mein Gott, ich hab dieses Interview gegangen, weil das war so viral, dass Fabian Klos mal auf TikTok immer im Algorithmus eine Rolle gespielt hat.
Okay. Apropos viral. Am Wochenende war auch der DFB-Pokal. Und weißt du, wer einen Vlog gemacht hat?
Weiß ich nicht, Wiska Barca am Ende.
Wahrscheinlich auch, aber hier Niklas Sommer.
Das ist der hier von Elin, ne?
Ja, genau, Waldhof Mannheim und der hängt auch bei Wiedervelt, glaube ich, mit drin. Und
stimmt, bei Wiedervelt hängt er mit drin, aber nicht bei Elevate.
Bei Elevate nicht?
Oh, ist richtig bitter, ich habe gerade ein Elevate-T-Shirt an, ne?
Ist so, ja. Aber er hat auch, glaube ich, so eine eigene Modemarke.
Ehre Studios, habe ich auch ein
genau.
T-Shirt von.
Genau.
Boah, das sind auch wirklich so. Geständnisse aus dem Leben hier.
Aber da ging das anscheinend viral. Aber hast du das Spiel angeschaut? Hast du die Highlights angeschaut? Oder?
Highlights ja, aber auch nur so ein 3-Minuten-Zusammenschnitt vom ZDF, weil ich ehrlicherweise benachrichtigt habe, es zu gucken, mir dann aber gedacht habe, dass das ja Aufmerksamkeit für RB Leipzig ist. Und letztes Jahr waren die Einschaltquoten von dem Finale schon richtig schlecht. Und dieses Jahr waren sie noch schlechter. Es ist das zweite Endspiel im neuen Jahrtausend, was unter 10 Millionen Zuschauer hat. Und beide waren mit RB Leipzig. Und dieses Jahr waren es 6 Millionen. Das ist ein Negativrekord.
Boah, 6 Millionen ist aber auch wenig.
Es ist richtig, richtig wenig, ja. Und ich fand es richtig gut. Und deswegen habe ich es nicht geguckt. Und sollen die den Pokal haben?
Ja, ich habe es mir angeschaut. Frankfurt war irgendwo ebenbürtig. bis das Tor fiel. Das Tor ist sehr, sehr, sehr unglücklich gefallen. In der Vorwärtsbewegung auf der linken Seite haben sie den Ball verloren. Und dann waren sie in der Mitte eigentlich in Überzahl, aber hatten keinen eigentlichen Zugriff auf den Ball. RB Leipzig hat aber auch nur per Zufall da den Ball zu, wer hat das Tor gemacht?
Nkunku
bekommen. Und dann wird dieser Ball noch zweimal abgefälscht, sodass Trapp schon in der anderen Ecke quasi ist. Und der Ball aber nochmal noch rüberspringt in die linke Ecke und Trapp ist in der rechten. Und danach war das Spiel eigentlich gelaufen.
Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Frankfurt. Ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt, wie gesagt, nicht so Gefühle zu. Nkunku ist halt ein absoluter Unterschiedsspieler. Mit dem ist Leipzig eine andere Mannschaft. Dominik Szoboszlai ist auch einfach ein geiler Spieler.
Absolut.
Und die
beiden Spieler haben auch in dem Spiel so ein bisschen den Unterschied gemacht und werden den hoffentlich nächste Saison den Unterschied woanders machen.
Definitiv machen die nächste Saison den Unterschied woanders. Nkunku wird ja höchstwahrscheinlich zu Chelsea gehen. Finde ich, ist der absolut falsche Move für ihn. Können wir aber gerne nochmal ausführlich in der Transferfolge drüber sprechen. Und Dominik Szoboszlai ist ja auf dem Weg zu Newcastle. Ist der richtige Move? Ist auch der richtige Verein? Ist natürlich aufgrund der Umstände, wie Newcastle an das Geld kommt, um sich einen Szoboszlai zu leisten, auch wieder ein bisschen verwerflich. Aber das soll hier nicht Thema sein. Weil
ich wollte da gerade reinschießen, weil apro verwerfliche Geldflüsse und Eigner von Fußballclubs, können wir zum FA Cup kommen.
Stimmt, da können wir kurz zum FA Cup kommen. Manchester Derby, das Spiel habe ich gesehen, das war ziemlich gut. United überraschend ebenwürdig. Kurzer Vorgriff auf unsere Sonderfolge für die Champions League. Wenn Inter ähnlich spielt, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Und vielleicht ist Ilkay Gündogan dann nicht Prime sie dann an dem Abend in Istanbul.
Was mit dem immer am Ende der Saison los ist, das weiß, glaube ich, nur er.
Ja, aber das ist ja die letzten 3 Jahre so.
Ja.
Also irgendwie ist er dann immer in einem ganz eigenen Modus. Das 1-0 nach 13 Sekunden ist natürlich absoluter Wahnsinn, muss man ehrlich sagen.
Brutales Ding, das ist Wahnsinn. Also das Tor ist richtig geil und das wirst du in jeder Saisonrückblick, wirst du das irgendwie sehen.
Ja, weil es auch so ein besonderes Tor war. Es ist das schnellste Tor der FA Cup Geschichte. Es ist technisch natürlich überragend, aber ich sag dir, das zweite Tor fand ich fast doch einen Tick krasser, weil ich hab ihn bei der Ecke schon in den Rückraum schleichen sehen und der Ball kam und ich wusste Tor. Ich wusste, der nagelt das Ding Volley rein.
Das sah ja echt ein bisschen abgebrochen aus.
War es auch, er hat Glück, weil ich glaube, es ist Rafael Varane, wo der Ball wirklich genau über den Oberschenkel drallt. Ja. Also ist der Ball 2,5 Zentimeter tiefer, geht er gegen Varans Oberschenkel und geht nicht rein.
Ja.
Ist ein bisschen Schicksal.
Ja, kann man da dem Torwart De Gea einen Vorwurf machen?
Er sieht ihn spät, ne? Also, ich habe Leute gehört, die haben gesagt, den kann er haben. Weiß ich nicht. Ich finde, du kannst nicht damit rechnen, dass der den technisch so trifft, weil er ist ja auch in der Rückwärtsbewegung, macht dann einen Schritt in den Ball rein, hat den Glück, dass der wirklich um 3 Leute rumdrallt. Finde ich nicht.
Okay.
Muss ich sagen. Damit City Double. Die haben jetzt in Istanbul Chance aufs Triple.
Genau, haben die Chance aufs Triple. Sieht nicht schlecht aus. Damit wären sie auch die erste englische Mannschaft, die es schafft.
Nee, zweite.
Zweite?
United 99.
Okay, das wusste ich nicht.
Die haben es auch geschafft.
Okay. Was ist sonst noch international passiert? In Italien ist alles so geblieben. Also gab es keine großen Überraschungen. Irgendwelche Mannschaften sind doch abgestiegen, aber das interessiert uns hier nicht.
Nee, das geht in zu tief rein, muss man ehrlich sagen.
Konnte sich nicht mehr für die Euroleague qualifizieren, aber für die Conference League. Und AS Rom und Atalanta Bergamo haben sich für die Euroleague qualifiziert. Und Champions League und Meister war ja schon alles vor dem Spieltag klar. Jetzt habe ich aber noch ein großes Thema, international, bevor wir zu den Saison Awards kommen, zu den Doppel-8 Saison Awards. Karim Benzema.
Verlässt Real Madrid.
Ja, und wurde am Wochenende verabschiedet.
Das kommt für mich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Ich habe da A nicht mit gerechnet und B war es dann doch relativ Also das ging dann irgendwie schnell. Also es war so.
Ging sehr, sehr schnell.
Also es war so, er bleibt nicht, er verlängert seinen Vertrag nicht, wurde dann direkt am Wochenende verabschiedet. Große Instagram-Social-Media-Runde von allen Leuten, die mit ihm gespielt haben. Und jetzt ist er im Sommer ablösefrei und ist damit auch der, der so ein bisschen eine Ära bei Real beendet, weil er ist der Letzte aus dem 2009er Galactico-Transfer-Sommer mit Kaká, Xabi Alonso. Auch weird, dass Xabi Alonso und Karim Benzema im gleichen Jahr zu Real Madrid gewechselt sind.
Ja, Xabi Alonso mittlerweile Trainer bei Bayer Leverkusen ist.
Das und auch schon seit 6 Jahren nicht mehr spielt. Ja. Aber das zeigt, wie Longevity, sagt man ja heutzutage, von Karim Benzema ist. Albiol und, habe ich Cristiano Ronaldo oder Kaká? Einen habe ich gerade vergessen gehabt. Die fünf auf jeden
Ronaldo,
Fall.
Ronaldo, ja, Ronaldo war, hast du
die,
vergessen, ja.
Die fünf auf jeden Fall. Und aus der glorreichen Ära von Real sind jetzt nur noch Kroos und Modric übrig.
Genau.
Also eine Zäsur bei Real mit dem Abgang von Karim Benzema.
Ja, der Umbruch, der kommt so langsam, ne?
Schritt für Schritt. Ich finde, Real hat es die letzten Jahre auch schon gut gemacht. Aber lass uns kurz bei Benzema bleiben. Einer der prägendsten Realspieler des neuen Jahrtausends für dich?
Schon. Also gerade die letzten Jahre.
Seit Ronaldo weg ist.
Ja. Genau, also nach Ronaldo, nachdem Ronaldo weggegangen ist, hat er ja nochmal gezeigt, was er wirklich kann. So, ich habe ihm das immer schon vor zugetraut, aber da war das Spiel eher auf Ronaldo zugeschnitten. Und hat er mehr, ist er prägender als Ronaldo?
Oh, das ist eine ganz große Frage. Ich habe es zufällig gesehen, Calcio Berlin hat das neulich gemacht, die prägendsten Realspieler dieser Ära, eine Top 5.
Okay, was haben die gesagt? Wer ist 1 zu 5? Ziehen wir kurz runter da? Oder 5 bis 1?
Alles ein bisschen unterschiedlich. Benzema ist immer dabei und sie hatten 3 verschiedene Nummer 1en. Sie hatten, Chris Kröger hatte Luka Modric, absoluter Monster-Call. Niklas hatte Sergio Ramos, auch verständlich, und Nico hatte Cristiano Ronaldo. Ich finde, du hast für alle 3 Argumente, und ich glaube, Benzema war bei allen auf 4 oder 5.
Ja, irgendwie hat da jeder so seine Daseinsberechtigung von den Spielern, ne? Irgendwer hat sich auf unterschiedliche Weise alles geprägt. Ich glaube, das ganze Team und jede Mannschaft für sich hat das schon krass geprägt. Natürlich sind 1, 2 Spiele herausgeragt. Oder haben wir rausgeragt. Aber Karim Benzema, schon eine Vereinslegende.
Ja, definitiv. Und ich finde, am meisten wird wahrscheinlich seine letzte Saison bleiben, 21-22.
Das Halbfinale gegen Man City.
Und unter anderem das. Viertelfinale gegen Chelsea, Achtelfinale gegen PSG, als er den Hattrick macht im Rückspiel. Ich glaube, individuell mit die beste und prägendste Champions League-Kampagne, die jeden Spieler gespielt hat. Er macht 15 Tore, er trifft in allen K.O.-Spielen. Bis auf im Finale, aber das ist dann auch nebensächlich. Das wird bleiben, der Benzema-Titel und eben der Ballon d'Or, den er damit gewinnt.
Ja, absolut. Gut, dann kommen wir zum Highlight der Folge.
Zum absoluten Hauptthema, zu den Doppel-8-Saison-Awards. Hauptsächlich Bundesliga und hinten raus noch internationale Topspieler des Jahres.
Absolut. Und mir ist eingefallen, mir kam die verrückte und wilde Idee, dass, wir haben verschiedene Kategorien vorbereitet und haben dann immer die Top 3 genommen. Und ich hatte die Idee, dass wir doch pro Spieler, den wir richtig oder übereinstimmend haben, doch 1 Euro an die Deutsche Krebshilfe spenden.
Das können wir sehr gerne so machen. Wir haben jeweils eine Top 3, richtig?
Richtig.
Und die sind gerankt. Also wir fangen mit unserem Platz 3 an und arbeiten uns dann in der Kategorie hoch 2-1.
Genau. Also fangen wir gleich mit einem großen Brett an. Spieler der Saison.
Ist ja eigentlich so mit der wichtigste Award. Willst du anfangen oder soll ich? Weil wir machen das so Ping-Pong-mäßig immer hin und her. Richtig? Und sagen dann noch kurz was dazu.
Ja, also ich habe auf Platz 3 den Nagelsmann Musiala.
Okay.
Also aber nur den Nagelsmann Musiala.
Ist ein Call, ist ein Call, ja.
So, er hat es auch wahrscheinlich höher im Ranking geschafft. Aber.
Könnte sein, ja.
Also, aber der Nagelsmann war ja lange nicht mehr da. Also, und dieses Jahr hat er auch nicht so gut performt, aber ich fand die Performance halt gerade in der Hinrunde extrem stark. Und ich glaube auch nicht, dass er über seinen Möglichkeiten gespielt hat, sondern genau auf 90-100% gewesen ist. Vielleicht noch ein bisschen, in den nächsten Jahren vielleicht sogar ein bisschen mehr möglich ist. Und deswegen ist er bei mir auf Platz 3.
Ja, zu Recht. Bevor ich einsteige, ich habe eine Honorable Mention. Das ist Marius Bülter. Der wäre bei mir auf der 1 gewesen, wenn Schalke drin geblieben wäre. Weil ich dieses Spieler der Saison ein bisschen wie einen MVP interpretiert habe und gesagt habe, welcher Spieler war für seinen Verein der Most Valuable Player. Und mit den Toren, die Bülter gemacht hat, unter anderem gegen Mainz, wäre er für mich da ein ganz heißer Kandidat gewesen. Jetzt aber zu meinen Top 3, weil ich sehe, du schüttelst halb mit dem Kopf und denkst dir, was redet der da?
Genau, genau.
Ich bleib aber bei meinem Bülter-Call. Bülter ist meine Honorable Mention. Platz 3 ist aber Julian Brandt.
Julian Brandt?
Julian Brandt ist bei mir auf Platz 3, ja.
Dann sag mal, wieso?
Weil er in der Aufholjagd des BVBs der entscheidende Spieler war. Julian Brandt hat, glaube ich, in der besten Form gespielt seit Leverkusener Tagen. Er hat insgesamt 17 Scorer in der Liga gemacht, 9 Tore, 8 Vorlagen. Er hat vom 19. bis zum 22. Spieltag in 4 Spielen am Stück getroffen. Und in den Spielen, wo er am meisten gescored hat, hat der BVB 9-mal gewonnen. Und einmal unentschieden gespielt, das war das Unentschieden gegen Schalke. Und in diesem 10-Spiele-Streak in der Bundesliga, wo Dortmund den Löwenanteil gegen Bayern aufgeholt hat, war Julian Brandt der beste Spieler und hatte offensiv den entscheidendsten Output. Deswegen ist er bei mir auf Platz 3.
Spannend. Sehr, sehr spannend. Hätte ich nicht so gedacht.
Doch, ich habe tatsächlich 2 BVB-Spieler in meinen Top 3.
Ah, ich weiß schon den anderen.
Ja, der ist auch zurecht. Ich kann ja direkt mit der Nummer 2 weitermachen. Meine Nummer 2 war bis zur 88. Minute in Köln Platz 1 und ist dann überholt worden. Es ist ganz klar Jude Bellingham.
Ja.
Muss ich das groß begründen? Ich glaube nicht, weil ich eine Tendenz habe, wo Jude Bellingham bei dir ist. Also sag du mal deine Nummer 2.
Ja, ich kann ja direkt danach auch meine Nummer 1 sagen. Meine Nummer 2 ist Kolo Muani.
Ja, auch sehr guter Call.
Hat leider, wie Frankfurt auch, bisschen in diesem Jahr ab März, April ein bisschen nachgelassen. Aber trotzdem hat er einen super Impact gehabt auf die auf Eintracht Frankfurt, auch international. Und ohne Kolo Muani hätte Frankfurt die Erfolge nicht feiern können, die sie jetzt in der Saison gefeiert haben. Also, dass sie einmal international DFB-Pokalfinale und auch Champions League-Spiele, die Auftritte, die sie gehabt haben, das war schon gut und das war auch ein großer Anteil von Kolo Muani. Und natürlich meine Nummer 1, Jude Bellingham.
Ja, ausdrücklich. Lass mich nur kurz, ich habe Kolo Muani in einer anderen Kategorie, deswegen ist er bei mir hier nicht ganz drin, aber muss ja sagen, auch Topscorer der Liga, 29 Scorer, sprechen für sich. Ne? Deine Nummer 1 ist auch eine berechtigte Nummer 1, ne? Weil Jude Bellingham ist 19 Jahre alt und wahrscheinlich der kompletteste Mittelfeldspieler der Bundesliga. Und das ist nicht so hoch gegriffen. Der individuell hat der fast keine Schwächen von seinem Spielerprofil. Was ich am entscheidendsten fand, ist, dass er so ein bisschen die Bissigkeit und die Siegermentalität nach Dortmund gebracht hat. Eigentlich das, was dem BVB in den letzten Jahren ein bisschen gefehlt hat. Und ich sag auch, wäre an den letzten beiden Spieltagen nicht verletzt gewesen, wäre der BVB Meister geworden.
Das glaube ich auch. Also gerade in so einem Spiel am letzten Spieltag gegen Mainz, gerade da, hat er gefehlt. Das hat man schon gemerkt. In Augsburg hat er nicht gefehlt, weil wir gewonnen haben. Also du hast ihn da auch vermissen können, ja. Aber gerade gegen Mainz in solchen Spielen, da wäre er halt da gewesen, ne? Um einfach als Führungsspieler auch voranzugehen und mal für gewisse Momente zu sorgen.
Ja, einmal die Präsenz, die er auf dem Spielfeld hat. Nicht umsonst ist er mit 18 dritter Kapitän geworden bei Dortmund. Auch mit dem offensiven Impact, den er geben kann. 13 Scorer die Saison ist für einen Achter ein sehr guter Wert, finde ich. Und wie gesagt, er wäre auch meine Nummer 1 gewesen, wenn es nicht eine Situation in der 89. Minute in Köln gegeben hätte. Die kann ich aber begründen. Oder möchtest du noch was zu Jude Bellingham sagen?
Nee, passt schon. Ich möchte mal gerne hören, warum Musiala auf der 1 ist.
Weil er das Siegtor gemacht hat zur Meisterschaft. Und das der entscheidendste Moment der Saison war. Und ich dann meinem Most Valuable Player Ansatz treu bleiben musste und gesagt habe, er hatte in dem Moment den größten Impact, den ein Spieler auf die gesamte Saison haben konnte, weil er das Tor macht. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, war das erste Halbjahr von Musiala deutlich stärker. Er hat unter Tuchel auch noch 6 Scorer gemacht, was nicht ganz so stark ist wie alles davor. Er hat trotzdem 12 Tore gemacht, 13 Vorlagen, ist damit zweitbester Scorer nach Kolumuani. Hätte es diese ganzen Wirrungen bei Bayern nicht gegeben, was natürlich auf einen 19-, jetzt 20-Jährigen relativ großen Einfluss hat, wäre ich mir sicher gewesen, wäre Topscorer der Bundesliga geworden. So, aber durch die Entscheidung, dass er individuell der beste Bayern-Spieler ist, wahrscheinlich der beste Fußballer bei Bayern und vielleicht sogar in der Bundesliga, was offensiven Output angeht, und weil er das Siegtor in Köln gemacht hat, ganz knapp Musiala mein Spieler der Saison.
Gut, sehe ich nicht so.
Nee, klar. Also kann ich auch verstehen. Und wie gesagt, in der 88. Minute in Köln war es noch nicht, ne?
Ja, genau. Aber ich verstehe auch den Ansatz, dass aufgrund der Tatsache, dass er Bayern ja zum Meister gemacht hat in dem letzten Spiel. Aber was ich witzig finde, dass wir doch 2 Übereinstimmungen haben.
Das stimmt. Das sind nach
nicht,
unserer Rechnung.
Nicht direkt im Ranking, aber schon, dass wir 2 Spieler, also gleich haben. Einmal Bellingham und einmal Musiala.
Auch wenn es bei dir der Nagelsmann Musiala ist.
Ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Keeper der Saison. Das ist deine Nummer 3.
Der Spieler, der letzte Woche, als du mich gefragt hast, noch meine Nummer 1 war und ich dann ein bisschen tiefer in die Recherche reingegangen bin und dann konnte er ehrlich gesagt diesen Platz nicht halten, es ist Marc Flecken. Der Mann, der jetzt von Freiburg nach Brentford wechselt.
Okay, wieso ist er die Nummer 3 geworden?
Weil ich mich da so ein bisschen auf mein subjektives Gefühl von Freiburg-Spielen verlassen habe und von dem Impact, den ich mir eingebildet habe, den er hat, der dann aber tatsächlich noch von 2 Spielern überstrahlt wurde. Von einem, der die statistisch beste Defensive der Liga vor sich hatte und von anderem, der so viele also Großchance-Vereitelungen hat wie kein anderer Spieler in der Liga und den größten Einfluss am Ende hatte, dass seine Mannschaft überhaupt in die Situation tabellarisch gekommen ist, wo sie am Ende stand. Deswegen Flecken auf 3. Wer ist deine Nummer 3?
Meine Nummer 3 ist schwierig. Ich habe mich super, super schwer getan. Ich weiß, also bei mir ist es, also ich habe fast keine Nummer 3.
Also 2 Nummer 2, ne?
Nee, ich habe 2 Nummer 3. Also da sind so, ich bin so jeden Club, jeden Verein durchgegangen und habe gedacht, ja okay, wer ist mir unter der Saison häufiger positiv aufgefallen?
Dann könntest du auch einen Case für Jan Sommer machen, wenn du seine Gladbach- und Bayern-Zeit splittest.
Ja, gut, aber da er den falschen einen Versuch ausgesucht hat, ist er nicht mehr nominierbar für die Keeper der Saison.
Okay, dann guck auf deine beiden Nummer 3 und sag Bauchgefühl, wer am Ende die Nummer 3 ist, wer ein bisschen weiter vorne
Kevin
ist.
Kevin Trapp.
Ja, guter Call, aber war mir zu wenig Impact am Ende.
Ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Warum? Ich habe noch Kun Kastets da.
Ja, ist auch mal eine gute, solide Wahl.
Ja, also haben sie so beide eine solide Saison gespielt, sind im Ranking für Weiße Westen noch relativ weit mit oben, bin ich der Meinung. Aber das ist jetzt so Boah, ja, ob ich da jetzt Castells, Trapp habe, die sind alle für mich so eine Klasse, eine Liga. Die teilen sich den Platz 3.
Ja, kann ich verstehen. Also Castells hatte auch gute Performances, so. Der hat mir aber 2, 3 Spiele, wo er plus 4 Gegentore gekriegt hat. Und ja, da kannst du teilweise als Keeper nicht so viel für. Aber wenn du das mit anderen Spielern in dem Ranking jetzt vergleichst, ist das für mich schon ein Ausschlusskriterium. So, ich glaube, Marc Fleck hat auch einmal 5 gekriegt, die anderen beiden aber nicht.
Ja.
So, deswegen meine Nummer 2 ist Frederik Rönnow von Union Berlin. Ich habe auch erst so geguckt, dann habe ich mir 2 Saison-Highlights an Videos angeguckt, die auch Awards in unserem Stil vergeben. Da war Frederik Rönnow jedes Mal mit dabei. Dann habe ich mir seine Statistiken angeguckt und habe ich gesehen, dass Frederik Rönnow die wenigsten Gegentore in der Bundesliga kassiert hat. Von allen Keepern. Und dass Union mit Bayern München beide 38 Gegentore die besten Defensiven der Liga haben.
Ja, das mag dabei vielleicht sein, aber bei Union will ich jetzt nicht sagen, dass es zwingend an den Keeper lag.
Das stimmt, aber Frederik Rönnow hat für mich eine Saison über seinem eigentlichen Leistungsvermögen gespielt und war vor der Saison nicht unbedingt der Spieler, wo man gedacht hat, dass der einen Unterschiedsspieler machen kann. Er hat keine Fehler gemacht, er hat immer solide gespielt. Und er ist am Ende ein Faktor im Defensivverbund, warum Union Berlin in der Champions League steht. Deswegen meine Nummer 2, Frederik Rönnow.
Okay, krass, Wahnsinn. Ich habe bei mir bei der Nummer 2 den lieben Marc Flecken.
Ja, ist, wie gesagt, wäre meine Nummer 1 gewesen, bis ich in die tiefe Recherche gegangen bin. Willst du direkt deine Nummer 1 hinterher schießen? Ich habe sie auch, keine Sorge.
Gregor Kobel?
Ja.
Echt?
Ja, habe ich auch.
Krass.
Ich habe es mir am Ende dann nochmal genauer angeguckt und ehrlicherweise ohne Gregor Kobel hätte
niemals im Leben würde Dortmund am Ende der Saison die ansatzweise die Chance gehabt, mit um die Meisterschaft zu spielen. Was der teilweise rausgeholt hat, das war Wahnsinn.
Ja, gerade in der Hinrunde, wo Dortmund noch nicht so stabil war und noch nicht diesen Run hatte, hatte der Paraden, die Dortmund in Spielen gehalten haben, die sie teilweise knapp gewonnen haben, wodurch sie am Ende die Punkte hatten, um überhaupt um die Meisterschaft mitzuspielen.
Ja, eben, absolut. Und das vergisst man manchmal vielleicht auch gerne?
Ja, so ein bisschen. Das ist immer so Recency Bias, weil ich glaube, alle haben mehr jetzt die Szene auf dem Kopf, wo er gegen das lange Upamecano-Ding immer Ball gesammelt hat.
Genau.
Was aber ein Fehler war, also ein Gegentor, was natürlich ärgerlich war, aber er hat bestimmt eine Anzahl an Großchancen verhindert, die locker zu 5 bis 7 Toren geführt hätten, die einen viel negativeren Impact gehabt hätten als dieses eine Gegentor.
Eben, absolut. Das ist halt, da kann Dortmund sich glücklich schätzen, dass er da spielt. Ich hoffe, dass er auch noch ein bisschen länger da spielt. Nicht nur noch nächste Saison. Am liebsten verlängern und irgendwie für immer. So, bis er kacke ist.
Oder wie Roman Weidenfeller, ne? Der war nie wirklich richtig schlecht und hat dann eine Ära im Dortmunder Tor geprägt. Und ich meine, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, Gregor Kobel auch die meisten weißen Westen.
Nein, die hat Marc Flecken, 13. Gregor Kobel, 11.
Ah, okay.
Höhen Castells, 12.
Ah, hätte ich so nicht gedacht, aber das untermauert ja unsere Cases.
Ja, was wollte ich noch sagen zu Kobel? Ja, so genau, Kobel im Vergleich Weidenfeller. Kannst Kobel nicht mit Weidenfeller vergleichen?
Das ist schwer, ja, gebe ich zu. Roman Weidenfeller ist Weltmeister.
A spricht Kobel, glaube ich, besser als Englisch.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Und B ist er einfach der bessere Torhüter.
Ja, also von dem, was wir bis jetzt von Gregor Kobel gesehen haben, wahrscheinlich schon, wenn er über 10 Jahre das Niveau halten kann, was nochmal ein gutes Stück über Weidenfeller liegt. Und er hat auch einfach das höhere Ceiling, sagt man ja in der NFL immer, ja, wird er wahrscheinlich als der bessere Keeper in die Annalen des Fußballs eingehen.
Ja, das denke ich auch.
Ja.
Und hoffentlich eine Torwartlegende bei Borussia Dortmund.
Den Zusatz wollte ich noch hören, BVB-Torwartlegende.
Ja, der ist 25, der kann noch 10 Jahre, da spielen ist er 35, dann ist alles fein.
Ja, der kann auch in 2 Jahren zu Bayern gehen für 40 Millionen.
Nein.
Okay, schauen wir mal. Trainer der Saison?
Trainer der Saison. Was ist dein Platz 3?
Ich fange wieder an. Ne? Ja, ich bin diesmal dran. Julian Nagelsmann.
Oh, den habe ich gar nicht berücksichtigt, weil er ja kein Trainer mehr ist.
Das stimmt, das war jetzt für mich aber kein Kriterium. Aber das ist wahrscheinlich der einzige entlassene Trainer in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Jahren, den man in so einem Ranking berücksichtigen kann. Weil Julian Nagelsmann hat in den anderthalb Jahren, wo er Bayern-Trainer war, die Spielidee von Bayern auf den modernen Fußball vorbereitet. Er hat es nicht geschafft, sie zu Ende zu entwickeln. Das ist ein bisschen schade. Er hat einen Jamal Musiala entscheidend besser gemacht. Also auf dieses Niveau gehoben, wo der jetzt ist. Er war in der Champions League extrem stark. 8 Spiele, 8 Siege, nur 2 Gegentore. Gegen Barca beide Spiele gewonnen. Gegen den jetzigen Finalisten Inter beide Spiele gewonnen. PSG aus der Champions League ausgeschmissen. Und er hatte noch Chancen auf das Triple, als er entlassen wurde. Und konnte nicht zu seiner Entlassung. Also Platz 3, Julian Nagelsmann.
Ja, nachvollziehbar. Absolut. Der ist, also, ich habe ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Weil er kein Trainer, aktueller Trainer mehr ist. Aber ja, bei mir ist es Urs Fischer.
Das ist meine Nummer 2, Urs Fischer.
Ach, verrückt, weil Union hat sich in den letzten Jahren extrem entwickelt. Ich glaube, seit die in der Bundesliga spielen, haben sich immer für das internationale Geschäft qualifiziert.
Nur im ersten Jahr nicht. Ich habe Union Berlin auch in einer anderen Kategorie noch, deswegen weiß ich die Platzierung. Sie sind 11. geworden, 7., 5., 4. Sie haben sich jedes Jahr gesteigert und jetzt das 4. Jahr gehen sie ins internationale Geschäft.
Und das mit absoluten finanziellen kleinsten Mitteln.
Das stimmt, sehr kreativen Transfers und eben den Urs Fischer, der immer eine spannende Mannschaft mit einem ganz eigenen Fußball geprägt hat.
Ja, spannende Mannschaft, einen eigenen Fußball. Eigenen Fußball trifft es echt. Spannend ist er nicht, also nicht so häufig. Oder aufregend, aber von Erfolg gekrönt.
Ja, alles wie Urs Fischer eigentlich. Urs Fischer fällt nicht auf, Urs Fischer ist nicht spannend, Urs Fischer ist nicht aufregend, aber Urs Fischer ist extrem erfolgreich.
Ja.
Und Urs Fischer ist Schweizer, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, Schweizer.
Also Schweizer prägen so ein bisschen das Ranking und auch die Bundesliga die letzten Jahre.
Verrückt. Meine Nummer 2.
Stimmt, Urs Fischer war deine Nummer 3.
Ja, genau, meine Nummer 2. Auch nur Nummer 2, weil am Ende ein Titel fehlte. Edin Terzic.
Ist auch ein guter Call. Ich habe auch lange über Edin Terzic nachgedacht, habe mich dann aber dagegen entschieden. Warum ist er deine Nummer 2?
So, dass er ins Ranking von den Top 3 kommt oder dass es deine Nummer 2 ist?
Beides. Warum ist er bei dir im Ranking? Weil bei mir ist er nicht drin, kann ich jetzt schon mal sagen.
Das ist eine absolute Frechheit. Wir brechen an dieser Stelle ab.
ich hatte erst noch einen ganz anderen Call, weil ich habe ehrlicherweise in meinem Dokument noch 3-4 Sachen geändert, in der Vorahnung, dass du vielleicht reinguckst in mein Dokument.
Reingeguckt habe ich nicht.
Ja, wusste ich natürlich nicht, aber ich habe als Gag erst unter Trainer der Saison auf Platz 3 Thomas Tuchel geschrieben, weil er Meister geworden ist.
Scheiße.
Ja, das habe ich aber schnell wieder rausgelöscht.
Nee, aber kommen wir zu Edin Terzic, warum er Nummer 2 ist. Nicht nur, weil er Trainer von meinem Lieblingsverein ist, weil er es dieses Jahr geschafft hat, Dortmund von Platz 6 ab und zu mal auf Platz 1, aber immerhin auf Platz 2 zu führen und in den Meisterschaftskampf katapultiert hat. Natürlich muss man sagen, dass der Erfolg auch sehr extrem an den Misserfolg von Bayern lag, ne? Ohne dass Bayern so viele Spiele verloren hätte und Nagelsmann rausgeworfen hat, wäre Dortmund jetzt nicht da oder hätte Dortmund nicht die Chance gehabt. Aber vor Dortmund lagen noch 4 andere Mannschaften, die auch ins Meisterschaftsrennen eingreifen hätten können, haben sie aber nicht gemacht. Deswegen ist Terzic bei mir auf Platz 2.
Ja, auch zu Recht. Mir hat dann am Ende der Titel gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass die anderen Trainer in diesem Ranking, also die Urs Fischer und meine Nummer 1, einfach andere Möglichkeiten oder schwierige Ausgangspositionen hatten.
Jürgen Nagelsmann Hat er einen Titel geholt?
Nee, aber hätte er. Das ist ja nun. Er ist letztes Jahr deutscher Meister geworden.
Es geht ja um diese Saison.
Ja, das stimmt. Aber ja, erstmal das. Erdin Terzic hat es geschafft, die Mannschaft über das Jahr weiterzuentwickeln, was sie auch dahin gebracht hat. Und wo wir letzte Folge gar nicht drüber geredet haben, diesen Moment vor der gelben Wand, Erdin Terzic und die Sprechchöre war so ein bisschen, das muss ich auch als Bayern-Fan zugeben, mein Moment der Saison.
Mein Moment der Saison war es nicht, aber es war schon einerseits hart mit anzuschauen, weil du halt den Titel nicht geholt hast, aber es war eine sehr, 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 sehr große Dankbarkeit von beiden Seiten.
Ja, ja.
So. Und ein sehr emotional hoch aufgeladener Moment.
Also, das stimmt, das war eine beeindruckende Szene.
Ja, auch das ganze Stadion ist ja, keine Ahnung, wie lange, eine halbe Stunde nach dem Abpfiff sind die Leute alle noch da geblieben.
So. Ja, ja, ja. Also es war generell, aber das haben wir letzte Woche ein bisschen eingefangen, aber jetzt nochmal zu Erdin Terzic fand ich den Moment einfach sehr, sehr, sehr stark, was auch diese Identifikation mit Borussia Dortmund zeigt. Deswegen ist er ein erfolgreicher Trainer, den DFB-Pokal hat er ja schon gewonnen und auch der richtige Trainer für Dortmund, gerade für nächste Saison.
Ja, aber ich glaube auch, das habe ich letzte Woche vielleicht nicht gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, auch gerade dieser Moment, dass du alles in eigener Hand hattest, aber es trotzdem hergeschenkt hast, das kann was sehr, sehr Starkes auslösen für die nächste Saison. Es kann immer wieder Motivationspunkt sein, am Anfang der Saison, aber auch bei wichtigen Spielen. Sagen sie, ey, okay, letztes Jahr war ich da, ich hätte gewinnen können, ich hatte es aber nicht gemacht, dieses Jahr will ich es unbedingt.
Ja, das stimmt. Wäre es nicht Borussia Dortmund, sage ich jetzt mal so ganz hart, um einmal ganz kurz auszubrechen, er hätte es extrem viel mitgeben können. Problem ist, du verlierst jetzt Jude Bellingham an Real Madrid und Bayern wird auf die nächsten Jahre nicht nochmal so verwundbar sein. Die werden nächstes Jahr, ich glaube, ich habe es irgendwie schon mal im Podcast gesagt, die werden jetzt im Sommer irgendwie 200 oder 250 Millionen ausgeben. Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie Declan Rice holen werden, zu einem absurden Preis. Und dann der nächstes Jahr vorne wegmarschieren. Aber lass uns zu unserer Nummer 1 kommen.
Wir schweifen ab.
Ja, deswegen wollte ich es nur ganz kurz machen und nicht zu weit abschweifen. Xabi Alonso. Weil von 17 auf 6 mit zwischenzeitlichen Chancen auf die Champions League. Und ich sag mal so, Bayer Leverkusen hat diese Saison 14 Spiele gewonnen, wo ich mich erstmal gewundert habe, dass sie nur 14 Spiele gewonnen haben. Weil das heißt, sie haben 20 nicht gewonnen. 13 davon hat Xabi Alonso gewonnen. Und nur ein Seoane.
Hm. Ja, also für mich auch ganz klar Xabi Alonso. Da gibt es nicht viel dran zu rütteln. Der hat ja von, das ist so absurd, von Platz 17 auf 6.
Also ich bin mir sicher, er wäre mit der Mannschaft und so wie sie zwischenzeitlich gespielt haben, hätte er diese ganze Saison trainiert in die Champions League gekommen.
Mit Lockerheit.
Ja. Das Einzige, was das am Ende so ein bisschen blockiert hat, sage ich mal, war, glaube ich, dieser Kraftakt überhaupt, sich von so weit unten ins internationale Geschäft zu arbeiten, parallel noch ins Halbfinale der Europa League zu kommen, war einfach ein unfassbarer Kraftakt. Also man hat die letzten 3-4 Spiele gesehen, dass Leverkusen ein bisschen die Körner ausgegangen
sind. Ja, die waren einfach platt. Da fehlt die Breite des Kaders einfach.
Ja, also besonders, weil du hast halt wirklich 3-4 absolut überdurchschnittliche Spieler mit Wirtz, Frimpong, Diaby und einem fitten Patrick Schick. Der Saison nicht so viel, also bleiben 3 und die 3 kannst du nicht ersetzen.
Nein.
Ja, absolut. Das nicht. Hast du gemerkt.
So, kommen wir zur Mannschaft der Saison.
Da fängst du wieder an. Dein Platz 3.
Darf ich anfangen?
Ja.
Ist eine witzige Kategorie oder Sache. Mein Platz 3 kommt aus Berlin.
Ja, und ist Union.
Nee, Hertha.
Das musst du begründen. Bei Mannschaft der Saison, aber dann im komplett negativen Sinne.
Ja, also es soll ein bisschen witzig rüberkommen. Im Sinne von, naja, alle Erwartungen der Fans im Vorhinein erfüllt. Also der nicht Fans der Hertha, sondern der allgemeinen Fußballwelt. Und dass nicht immer ein Investor den klaren Erfolg verspricht.
Komplett, ja.
Ja, aber kommen wir zu meiner wahren Nummer 3. Das ist nämlich Union.
Okay, ja, ja.
Also weil halt mit den... Hey, guck dir den Kader an. Das ist jetzt kein... Das normalerweise kein Spieler, wo du sagst, ja, okay, der wird bei Bayern oder Dortmund sofort Stamm spielen.
Nein, keiner. Das stimmt. Also, nee, niemals. Also da wäre, die haben 3, 4 Spieler, die Kaderspieler bei Bayern und Dortmund wären, mehr nicht. Und absurdes Beispiel ist ja Rani Khedira. Der macht das Tor am Ende zur Champions League und der war Ersatzspieler bei Augsburg. Ja. Und spielt nächste Saison Champions League als Stammspieler bei Union. Ja.
Das ist absolut verrückt.
Ja, dann guck dir Haberer an. Absoluter Stammspieler bei Union. Ich glaube, 6 Saisontore.
Weiß ich nicht.
Ja, ich meine 5 oder 6. Und der war bei Freiburg aussortiert. Ja. Und ist jetzt am Ende noch ein Platz über Freiburg.
Ja. Und dein Platz 3?
Der erste FC Köln. Weil sie der Meistermacher sind.
Nicht ernsthaft.
Doch, ich hab's im Skript stehen lassen.
Der erste FC Köln. Aber jetzt im Moment, stopp. Jetzt die ernsthafte Antwort?
Ja, das ist meine ernsthafte Antwort. Weil die sonst eine solide, gute Saison gespielt haben, wenig mit dem Abstieg zu tun hatten, mir niemand anderes eingefallen ist. Und dann dachte ich, ja, die haben halt Bayern zum Meister gemacht, weil sie das Spiel verloren haben.
Okay, kommen wir zu Platz 2.
Ja, Union Berlin. Nämlich einen Platz weiter höher.
Okay. Okay. Da ist bei mir, also ich muss sagen, Trainer der Saison und Mannschaft der Saison ähneln sich bei mir.
Ist Platz 2 Dortmund?
Korrekt.
Ja, wär auch ein Case gewesen. Eigentlich hast du recht. Also jetzt, wenn ich rational drüber nachdenke, also mit Köln ist natürlich ein halb ernst gemeint, muss der BVB auf Platz 3 sein. Da ist es wie so ein bisschen Recency Bias, weil sie am Ende nicht Meister geworden sind. Aber die Leistung, die sie gerade in der Rückrunde verbracht haben, um in diese Situation zu kommen, qualifiziert sie definitiv für einen Platz in den Top 3.
Ja, absolut. Und Platz 1 ist bei mir Leverkusen.
Habe ich eben erst gedacht, dass Leverkusen dein Platz 2 ist, wo ich mir schon gedacht hatte, auch ein extrem guter Call. Bei mir nicht, weil sie sich unnötig in so eine Situation gebracht haben, dass sie mal 17. waren. Mein Platz 1 ist der SC Freiburg.
Okay, und Platz 2 war?
Union.
Achso, und 3 war ja hier. Ja.
Der BVB. Sagen wir, der BVB war Platz 3. Ja, und Freiburg bei mir auf 1, 5. in der Liga geworden. Haben lange um die Champions League mitgespielt, haben es dann im direkten Duell gegen Union ein bisschen liegen lassen, hatten am letzten Spieltag nochmal kurz die theoretische Chance, sind so aber nächstes Jahr international dabei und waren auch im Pokal-Halbfinale. Daher für mich Mannschaft der Saison der SC Freiburg.
Wie viele sind sie in der Vorsaison geworden?
7.
Ja, ich war auch 6. oder 7. bin ich der Meinung.
Haben die nicht Conference League gespielt und sind relativ früh rausgeflogen?
Irgendwie sowas, ja. Die haben aber auch international gespielt.
Ja, deswegen haben sie sich auch nochmal gesteigert zum Vorjahr, auf jeden Fall.
Ja, und die nächste Kategorie, Überraschung der Saison. Wie hast du die Kategorie interpretiert? Überraschung der Saison als Spieler, Mannschaft, Trainer?
Ehrlich gesagt, alles. Also ich habe Trainer drin, ich habe Spieler drin und ich habe Mannschaft drin. Alles 3. Ich habe komplettes Portfolio.
Okay, ich habe noch ein anderes Ereignis, dazu später mehr. Aber meine Nummer 3 war der Abstiegskampf.
Oh, guter Call. Guter Call. Ja, eigentlich auch mit, also das Spannendste und Unterhaltsamste der Saison. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber ist total gut.
Also Abstiegskampf oder sowieso generell die Brisanz am letzten Spieltag. Also um was es alles ging.
Ja, es waren irgendwie 8 Spiele waren relevant und hätten und eine Position verändern können.
Das hatten wir lange nicht und das war wahnsinnig geil.
Das war extrem unterhaltsam, ja. Ja. Und gerade wie du sagst, der Abstiegskampf, also das ging ja so viel hin und her und wir haben hier gefühlt jede Woche gesessen und haben hier Szenarien gesponnen und uns darüber unterhalten, wie hätte was, wenn und so weiter und so fort. Und am Ende war es ein Tor Augsburg und ein Tor Heidenheim und alles wär ganz anders gekommen. Ja, nochmal wieder ganz andersrum gekommen.
Was ist dein Platz 3?
Die Nagelsmann-Entlassung. ist bei mir überraschend gesungen auf Platz 3, weil das war wirklich komplett unnötig.
Ja, war's auch.
Und es ist im Nachhinein so ärgerlich. Also ich bin einerseits ganz froh, dass Thomas Tuchel da ist. Andererseits hätte man sich den ganzen Quatsch auch schenken können, wenn Kahn und Salihamidžić nicht das angehabt hätten und den einfach beurlaubt hätten. Das Problem ist, dann hast du mit Tuchel natürlich einen starken Trainer. Mein Szenario wäre so ein bisschen gewesen, weil Kahn und Salihamidžić ihn geholt hätten, tritt er wieder zurück als Bayern-Trainer, weil er keinen Bock auf das Chaos hat. Und dann macht Uli den absoluten Big Balls-Move und ruft Nagelsmann an, der wird zur neuen Saison wieder Bayern-Trainer und kann einfach weitermachen. Das wäre das Absurdeste und nicht das komplett Unmöglichste bei Bayern München gewesen. Ja. Kommt jetzt nicht so, aber wäre schon gut gewesen.
Das wäre richtig wild gewesen, aber ich weiß nicht, ob Nagelsmann das noch gemacht hätte, weiß nicht.
Ich glaube, wenn Uli Hoeneß dich anruft und wirklich konstruktiv mit dir darüber redet und sagst, da hat der Vulkan Olli und der Bosnien ja Scheiße gebaut.
Und dann, Mafia Bratzo.
Ja, dann wäre dann eine Möglichkeit gewesen.
Vielleicht.
So lässt Thomas Tuchel sich das aber nicht wegnehmen, weil der ist ja ein eiskalter Businessman-Trainer und der wird schön ausnutzen, dass Bayern gerade keinen Sportvorstand hat und hat bestimmt ganz viele ganz gute Ideen, wie er sich die Mannschaft für nächstes Jahr zusammenstellt und wird dieses Machtvakuum bei Bayern, der wird die bluten lassen.
Der wird die vor allen Dingen mit ganz vielen verrückten Ideen kommen, ne? Und sagen, ey, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das.
Ja, wird erstmal seinen Lieblingsspieler Rafael Guerrero bekommen.
Ja, aber das ist ein guter Move.
Es ist ein super Move.
Ablöse frei, bestes Fußballeralter, kann zwei Positionen besetzen und gehaltstechnisch frisst er jetzt auch nicht so viel auf.
Nein, nein, der kommt wahrscheinlich, gefühlt bei Bayern kommt er wahrscheinlich in die dritte Kategorie. So, was so zwischen 8 und 10 Millionen liegt. Und damit wird er
den Gehalt verdoppeln?
Ja, das Doppel- oder Zweieinhalbfache verdienen jetzt bei Dortmund.
Ja.
So, auf jeden Fall Nagelsmann-Entlassung, mein Platz 3.
Kommen wir zu Platz 2. Überraschung.
Stimmt, bin ich dran. Du hast eben angefangen. Mein Platz 2 sind Niklas Füllkrug und Duxch. 40 Scorer in der Bundesliga.
Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hab ich so nicht. Gar nicht so auch drei dran gedacht.
Beste Sturmduo der Liga. 16-5 und 12-7.
Ja, und beides deutsche Kartoffeln.
Beides deutsche Kartoffeln und wie haben die sich noch in der zweiten Liga genannt? Irgendwie die hässlichen Vögel oder so?
Keine Ahnung, aber passt.
Ja, die haben alle outscored in der Bundesliga.
Vor allen Dingen mit Werder Bremen.
Das kommt noch dazu.
Das ist das Extreme. Ja. Ne? Nicht, dass du beim Europa League oder Champions League Aspiranten da, die 40 Buden machst. Bei Bremen sind 13er geworden. 51 Tore haben die gemacht.
Ja, und Füllkrug und Duxch haben 28 gemacht. Und insgesamt, wie gesagt, auf sich verteilt 40 Scorer.
Ja, das ist schon gut.
Fand ich ein Statement und war so für ein gehobenes Zweitligasturmduo, sag ich mal, nicht zu erwarten. Deswegen
ja, überraschend gar nicht zu erwarten. Nein, das ist schon...
Gerade von Marvin Duxch nicht, finde ich. Von Füllkrug noch einen Ticken eher, weil der auch schon mal gute Phase in der ersten Liga hatte. Marvin Duxch eher in meiner zweiten Liga.
Ja. Ja, das stimmt. Nee, das ist Respekt.
Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben für deinen Platz 3.
Ja, Überraschung der Saison. Ist ja gut. Also mein Platz 2. Ich komme da nicht weg. Ist wieder Leverkusen.
Okay, Leverkusen hat es ja angetan.
Ja, irgendwie.
Also ich habe auch viel mit Leverkusen, aber okay.
Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie von Platz 17 auf Platz 6 gegangen sind.
Ja, ist dann am Ende ja doch. Ja, stimmt, gehe ich mit, ist eine Überraschung. War so nicht mehr abzusehen. Also ich glaube, die hätten alles genommen.
Ja, hättest du vor der Saison gesagt, die landen auf Platz 6, wäre es keine Überraschung gewesen. Aber der Weg, wie sie hingekommen sind, das ist die Überraschung.
Das stimmt, ja. Weil sonst hätte ich dir gesagt, mit dem Kader und letzte Saison sind sie souverän Dritter geworden, wenn sie dann Sechster geworden wären mit Ceoane, hätte ich gesagt, das ist eine Enttäuschung.
Genau, wollte ich gerade sagen, das ist eher eine Enttäuschung.
Ja, dann wären sie eine Kategorie tiefer gewesen.
Absolut. Kommen wir zu meinem Platz 1.
Schieß los.
Da habe ich die Nagelsmann-Entlassung.
Ja.
Weil das kam für jeden, wie absolut jeden, sowas von nur überraschend. Hat keiner mitgerechnet.
Nein, komplett nicht. Also das sickerte ja auch irgendwann durch, als ich ja abends saß und dann irgendwie, ich habe irgendeinen Stream geguckt und mal hieß es so, Bayern schmeißt Nagelsmann raus. Das war ja auch irgendwie 23 Uhr. Und das hat irgendwie keiner geglaubt. Und Volker Strutt, der ist ja der Berater von Nagelsmann, hat danach ja auch schon ein Interview gegeben, dass alle dachten, okay, die wollen die verarschen.
Ja, und ich dachte, ey, ist hier der 1. April?
Wirklich so. Also ja, nein, also wirklich die Überraschung der Saison, muss man ja eigentlich so sagen. Und mit die dümmste sportliche Entscheidung, die in den letzten 10 Jahren der Bundesliga getroffen wurde. Wenn nicht sogar jemals.
Ja. Also gut, ich will den HSV und den VfB Stuttgart da nicht ganz freisprechen.
Aber in einem anderen Maße.
Also, ja, natürlich in einem anderen Maße. In Summe kommen sie vielleicht auch dahin, aber die haben noch nicht so eine krasse, beschissene, dumme Entscheidung getroffen.
Nein, und auch nicht mit der Außenkommunikation und nicht einfach so eine Chance aufs Dribbel weggeschmissen. Ja, nee, ist glaube ich, ist ein sehr guter Platz 1.
Außen- und Innenkommunikation. Also die haben ja nur außen kommuniziert und innen nicht.
Ja, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz wild. Aber auch eins der Highlights der Saison, muss man ja auch so sagen.
Ja, so ein bisschen, ne?
Also ich hab's auch ehrlich gesagt nochmal drinne. Also ich kann ja mal meine Nummer 1 sagen bei Überraschung der Saison, ist für mich Union Berlin. Hier habe ich dann doch auf 1 gerankt, weil das war so nicht absehbar und die haben das auch mit nichts, was sie auf den Platz gebracht haben, was irgendeine Statistik hergibt, irgendwie gerechtfertigt. Aber der schillernde, erfolgreiche Urs hat sie in die Champions League katapultiert.
Ja, genau, von denen haben wir auch keine gute Statistik.
Nee, die haben 51 zu 38 Tore,
meine ich. Außer die Gegentor-Statistik, ne?
Aber es ist ja auch nicht komplett überragend. Also 38 ist gut, aber jetzt nichts, was wirklich raussticht.
Ja.
Aber mit einem Torverhältnis von plus 13 und Döki und Leite, also die beiden Halbpositionen Außenverteidiger, Robin Knoche im Zentrum, haben wirklich mit die desaströsesten Passwerte in der Bundesliga. Also wirklich, die haben teilweise eine Vorwärtspassquote von irgendwie 44% und 46% in gewissen Spielabschnitten. Ja, also da wirst du normal von jedem Drittligisten überrannt. Aber egal.
Don't know.
Egal.
Aber kurze Frage. Sehen wir Union in den nächsten Jahren häufiger auf diesen Tabellenplätzen? So Tabellenplatz 4 bis 6, 7?
4 bis 6, 7, ja. Ob sie nächstes Jahr, also nächstes Jahr kommen die nicht in die Champions League. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir könnten nächstes Jahr einen kleinen Durchhänger haben. Da würde ich sie eher zwischen 7 und 9 einordnen. Und das Jahr danach werden sie wieder 5. 6.
Okay.
Enttäuschung der Saison. Die nächste Kategorie. Mein Platz 3, Hertha BSC.
Enttäuschung?
Ja. Also rein sportlich muss man da enttäuscht sein. Ich persönlich bin nicht enttäuscht, weil mir ist egal. Aber wenn du 370 Millionen reinballerst, am Ende zum vierten Mal Pal Dardai holst, der eigentlich gar keinen Bock hat, der Trainer zu sein und jetzt doch wieder bleibt.
Der ist so wie der Trainer.
Ja, der ja, so.
Und ich kaufe dir Pal Dardai Shirt.
Ja, wirklich. Ja, bitte. Bitte, bitte. Das würde ich sogar anziehen, weil der Mann mir bis vor kurzem leid tat und jetzt nicht mehr. Und wenn du eben diese Kurve drehst von, wir machen nicht mehr mit Pal Dardai weiter, wir wollen uns weiterentwickeln, wir haben 370 Millionen zur Verfügung und am Ende steht der Abstieg, dann ist das enttäuschend. Auch wenn es obvious ist und vorhersehbar, ist das enttäuschend.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, irgendwo ist das. Ja, ich weiß. Boah, ich hadere damit ein bisschen. Irgendwo ist es natürlich enttäuschend. Aber es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, die kommen in die
Champions League.
Ja, genau.
Ja, es ist der obvious call. Ich sag mal so, es ist auch einfach, es ist irgendwann kulminiert und da steht jetzt eben der Abstieg. Also hätte wir sie seit 4 Jahren eine Enttäuschung. Und sie
kriegen, wir haben jetzt lange dafür gearbeitet, für diese große Enttäuschung, haben jetzt diese Saison geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau, die haben es 3 Jahre vorbereitet und jetzt haben sie es endlich umgesetzt.
Ja.
Die haben auch zu lange am Trainer festgehalten und dann diese Freddy Bobic-Sache und so. Also, die haben eigentlich Glück gehabt, dass bei Bayern noch mehr los war, weil sonst hätte sich jeder noch mehr über Hertha BSC lustig gemacht. Deswegen, die bleiben bei mir auf Platz 3. Bei dir.
Mein Platz 3 ist der Transfer von Felix Passlack zum VfL Bochum.
Ja, kann ich verstehen. Ich dachte kurz, es kommt Sadio Mane.
Nee.
Aber nee, Passlack ist natürlich die viel größere Enttäuschung. Wie man den weggeben kann, verstehe ich deinen Verein nicht. Sag ich ehrlich.
Verstehe ich auch nicht. Absolut sprachlos. Und wer genaue Details dazu haben will, der hört sich nochmal unsere Sonderfolge an.
Genau, Felix Passlack, Bochums Traum vom deutschen Raúl Cancelo.
Genau. Kommen wir direkt zu Platz 2.
Sadio Mane.
Nein, 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 der ist da nicht drin. In der enttäuschenden Saison bei mir.
Okay. Nee. Ja, der ist woanders drin.
Ja, aber ich habe das. Jetzt kommen noch Mannschaften. Frankfurt.
Oh, wirklich?
Ja. Also, Begründung ist, von Anfang der Saison, die waren im Europa-League-Finale.
Die haben es gewonnen, diesen Europa-League-Liga. Also, ja, sorry. UEFA-Pokal, wie man in Frankfurt sagt. Die haben den UEFA-Pokal gewonnen. Ich finde, die sagen auch zu Recht, dass sie den UEFA-Pokal gewonnen haben.
Und
Euroleague gewinnt nur der FC Sevilla.
Und ja, im Vorjahr der Saison hast du halt gesagt, ja, okay, die sind irgendwo konkurrenzfähig und können irgendwo zwischen Platz 2 und 4, 5 landen. Und müssen mindestens souverän Platz 5 erreichen.
So hoch hätte ich Frankfurt jetzt nicht gehabt. Es wirkt ein bisschen wie eine Enttäuschung, weil sie ins Champions League Achtelfinale gekommen sind. Zwischenzeitlich, glaube ich, meine ich, bis höchster war, glaube ich, Dritter oder Vierter. Und da wirklich so aussahen, als könnten sie in die Champions League kommen. Und dann ist ihnen extrem die Luft ausgegangen, wodurch sie dann irgendwann nur noch am internationalen Geschäft geknabbert haben. Also der Verlauf der Saison ist enttäuschend, da gehe ich mit. Wenn du aber einem Frankfurt-Fan, glaube ich, vor der Saison gesagt hättest, du kommst ins Champions League Achtelfinale und wirst am Ende Siebter, ich glaube, die meisten hätten es genommen.
Und DFB-Pokal-Finale?
Stimmt, DFB-Pokal-Finale, ja. Ich glaube, die Saison, wenn du die vor der Saison in Frankfurt hinlegst, nimmt er die. Mit dem Saisonverlauf hätte er wahrscheinlich gerne ein bisschen mehr gehabt.
Das Wie ist das Ding. Das Wie.
Ja, stimmt.
So. Hätten sich zum Schluss überall rangekämpft, wäre es positiver geblieben, als hätten sie... Naja, wie es gelaufen ist, ne?
Ja, als hätten sie den Durchhänger gehabt und wären dann irgendwie von 4 auf teilweise 9, 10 durchgereicht worden. Ja, ja, das stimmt.
Was ist deine Enttäuschung Nummer 2 der Saison?
Ich habe jetzt dreimal schon den Gag gemacht und jetzt ist wirklich Sadio Mané.
Völlig zu Recht.
Ja, ich wollte ihn erst bei Flop-Transfers reinmachen, aber da habe ich 3 Kandidaten, die das noch bei Weitem überstrahlen und Mané hat trotzdem 12 Scorer gemacht. Und hätte er nicht irgendwie gefühlt 18 Abseits-Tore gemacht, wäre es auch eine relativ solide Saison gewesen. Und die Hinrunde war ja auch okay. So, muss man ja ehrlich sagen. Das fing eigentlich erst mit der Verletzung vor der WM an.
Ja, das stimmt. Aber war auch davor okay.
Es war nur okay, aber hätte er die Saison so zu Ende gespielt, wäre nicht bei Enttäuschung der Saison drin gewesen. Nee, hätte man gesagt, da geht mehr. Aber, ich kann ja gleich mal vorgreifen, mein Platz 1 hat dafür gesorgt, warum da nicht mehr ging.
Ja, wer ist denn... Was ist denn dein Platz 1?
Der Bayern-Vorstand ist meine Enttäuschung der Saison.
Kahn und Bratzo,
die beiden zusammen, ja. Also der Sportvorstand und der CEO.
Der CEO. Ja. Und seine Handlungen in der Saison. Ja, gut. Da kann man nichts zu sagen, außer sehe ich genauso.
Ja, ist auch deine Nummer 1?
Nein, aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass du das auf den Platz 1 gepackt hast. Weil die eigentlich die Saison kaputt gemacht haben.
Ja, die haben die Saison kaputt gemacht.
Weißt du, was mir einfällt?
Image beschädigt, ne?
Der Sticker von Julian Nagelsmann. Sie sahen die Ziele der Saison gefährdet.
Ja. Das Schöne ist, die können jetzt ja keine Saisonziele mehr gefährden. Das ist ein bisschen beruhigend.
Nicht mehr beim FC Bayern.
Nein, das nicht mehr.
Vorerst?
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also Oliver Kahn werden wir nicht mehr beim FC Bayern sehen.
Das glaube ich auch. Solange Uli Hoeneß noch lebt.
Ja, wahrscheinlich wird der jetzt wieder, keine Ahnung, der kann ja wieder Experte beim ZDF werden oder so. Viel Spaß. Ja. Salihamidžić wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen Pause machen und das verarbeiten und dann sehe ich den ehrlich gesagt bei Juventus Turin als Sportdirektor.
Ja, es kann sein. Aber den würde ich nochmal eher beim FC Bayern sehen.
Ja, der ist ja auch im Guten gegangen. Ich glaube, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass Salihamidžić sich da deutlich besser benommen hat als einen Oliver Kahn.
Ja, jetzt können wir nochmal, jetzt die nächsten 3 Kategorien finde ich, naja gut, die letzte vielleicht nicht, aber die nächsten beiden finde ich sehr, sehr spannend.
Ich auch, weil es nicht den ganz klaren Dings haben. Hattest du deine Enttäuschung der Saison gesagt? Dein Platz 1?
So, ah nein.
Ja, oh. Deswegen, ich war
das ist auch eine kleine Überraschung.
Irgendwas fehlt doch noch.
Borussia?
Mönchengladbach.
Korrekt.
Ist auch ein guter Call. War bei mir drinne, wurde von den anderen drei Sachen überstrahlt. Aber hatte ich auch auf meiner Shortlist.
Weil die haben jetzt, warum die reingekommen sind? Weil sie den Trainer nochmal entlassen haben?
Ja, und auch wegen der Rückrunde.
Ja.
Weil die war desaströs. Also das fing ja gut an in Gladbach.
Ja, es fing gut an, aber ist auch abgebaut und gefühlt war das halt so, ja, da war keine klare Linie, gar nichts mehr drin und die haben sich halt ein bisschen ins Niemandsland der Liga gespielt.
Komplett, also sie waren noch nie so schlecht, glaube ich, in den letzten 10 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die haben sich auch über die Saison irgendwie schlechter gecoacht, weil ein Thuram fing ja, wie man so schön sagt, Red Hot an und hat wirklich gute Scorer aufgelegt und in der Rückrunde hab ich fast vergessen, dass der noch in der Bundesliga spielt.
Ja, gefühlt waren viele Spieler in der Rückrunde schon im Kopf irgendwo anders.
Komplett und Gladbach hat jetzt einen relativ großen Umbruch vor sich.
Riesengroßen Umbruch. Stinde weg, Thuram wahrscheinlich weg, Benzibaini weg.
Heute in Dortmund unterschrieben, Benzibaini?
Ja, genau.
Trainer weg?
Ja, Trainer weg. Wer geht denn noch?
Irgendjemand geht noch ablösefrei. Das sind 3 Stammspieler.
Hoffmann ist vielleicht auch noch nicht sicher. Der ist zwar hat noch Vertrag, aber was ist mit Florian Neuhaus?
Stimmt, den gibt's auch noch. Guck mal, den habe ich auch. Der hatte ja vor 2-3 Jahren so einen Hype. Da war er schon fast der neue Mann neben Kimmich.
Ja.
Und jetzt kickt er auch im Niemandsland in der Liga rum. Ja, auf jeden Fall Gladbach-Umbruch. Deswegen sehr, sehr, sehr guter Call, die auf Platz 1 zu setzen.
Ja. Top-Transfers der Saison.
Du fängst wieder an, oder?
Ja, ich fange an. Ich habe da auf Platz 3 Gregoritsch vom SC Freiburg.
Oh, ist ein sehr guter Call, war bei mir auch drin. Tauschstil mit Demirovic und 10 Buden, 5 Vorlagen.
Ja, also ist natürlich keine überragende Saison, aber man hätte nicht so viel zugetraut, wie man Freiburg generell nicht zugetraut hätte. Und ich hab ihn auch immer für einen guten Bundesliga-Spieler gehalten, hatte bloß nie Mannschaften oder Spieler um sich herum, die seine Stärken irgendwie präsentieren konnten oder wo er sich am besten präsentieren konnte und zeigen konnte. Und das hat er beim SC Freiburg gefunden.
Das stimmt, weil Gregoritsch auch irgendwie eine komische Karriereentscheidung getroffen hat. Also er war dann beim HSV, dann war er auf Schalke, dann war er in Augsburg und so. Also irgendwie war er immer zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, gefühlt ja.
Und für ihn war dieser Freiburg-Tauschdeal, glaube ich, jetzt so ein bisschen nicht die Rettung der Karriere, aber das, was ihm mit, glaube ich, 8,29 müsste er sein, wirklich zum richtigen Zeitpunkt kam, um doch noch wirklich einen positiven Impact in der Bundesliga zu hinterlassen. Deswegen sag ich hatte ihn tatsächlich auch auf Shortlist, deswegen weiß ich seine Scorer. Deswegen, ja, gut, sehr, sehr guter Call. Möchtest du noch was zu Gregoritsch sagen?
Weißt du, dass er beim FC St. Pauli gespielt hat?
Ja, das wusste ich. Aber eine Saison.
Ja.
Ja, das wusste ich.
Wild.
Der hat ganz wilde Karrierestationen.
Das ist absolut gar nicht präsent bei mir gewesen.
Ist auch schon 10 Jahre her fast?
Warte.
Es muss relativ zum Anfang seiner Karriere gewesen sein.
Ja, 2013, 2014.
Ja, 10 Jahre her.
Ja.
Relativ zum Anfang seiner Karriere. Da galt er als relativ talentiert.
Der hat ja auch mal ursprünglich bei Hoffenheim gespielt, die ihn für ganze 200.000 gekauft haben.
Ja, was vor über 10 Jahren noch eine relativ stolze Summe für einen Jugendspieler
war. Ja. Vom SV Kapfenberg.
Ja, heute zahlen Vereine 70 Millionen für 16-Jährige, aber vor 10, 15 Jahren waren 200.000 ein Kicker-Leitartikel wert, so ungefähr.
Was ist deine Nummer 3?
Kolumuani ist meine Nummer 3. Topscorer Bundesliga, absoluter Unterschiedsspieler gewesen, 15 Tore, 14 Vorlagen. Der war schon enorm gut, deswegen habe ich ihn nicht bei Überraschung der Saison reingepackt, weil ich wusste, der wird gut. So, der hat die beiden Jahre vorher 17 Scorer gemacht, mit 9 überraschend den Pokal gewonnen. Das war damals für mich schon eine kleine Überraschung, dass der nicht direkt nach England geht, sondern eben nach Frankfurt geht, einen 5-Jahres-Vertrag unterschreibt und für Frankfurt natürlich ein absoluter Monster-Deal. Ablösefrei so einen Spieler zu bekommen, den du entweder diesen Sommer schon zu viel Geld machst oder spätestens nächsten Sommer, der dir wirklich einen Mehrwert gegeben hat in allen drei Wettbewerben und eben dann noch Topscorer in der Bundesliga wird. Man kann ihn eigentlich höher ranken. Ich habe aber da zwei Spieler, die noch einen größeren Impact auf Mannschaften hatten, die weiter oben sind. Deswegen Kolumani Platz 3.
Das ist mein Platz 2.
Ja. Möchtest du noch was sagen zu Kolumani?
Also das bei Nord war mir nicht so klar und nicht so bewusst. Und da auch ablösefrei gekommen ist, war es bei mir nicht war nicht so präsent bei mir. Deswegen schon ein bisschen überraschend. Und deswegen ist ganz knapp bei mir an Platz 1 gescheitert. Weil er den meisten Impact als Einzelspieler auf seine Mannschaft hatte. So, aber kommen wir zu deinem Platz 2.
Hast du deinen Platz 3 schon gesagt?
Ja, na klar. Gregoritsch.
Ach, Gregoritsch, stimmt, aber lang und breit drüber gesprochen. Kolumani Platz 2, bei mir Platz 3. Mein Platz 2 ist Sebastian Allaire.
Witzig.
Ist wahrscheinlich dein Platz 1?
Korrekt.
Ja, man kann auch Platz 1 für ihn argumentieren. Ich habe ihm den Platz 1 nicht gegeben, weil er nur 19 Spiele gemacht hat. Wegen der Krebserkrankung in den 19 Spielen hat er aber 9 Tore gemacht, 3 Vorlagen. Er ist der BVB-Bessermacher, steht bei mir im Skript.
Okay.
Ist er ja so. Also der BVB hat in der Liga nur ein Spiel mit Allaire verloren.
Ja, ich habe auch Allaire auf Platz 1 gepackt und Moani auf Platz 2, weil er halt so ein schönes Trikot trägt.
Ist ein Argument.
Bin ich ehrlich, und ich glaube, er wird halt nächste Saison brutalen Impact haben auf die Mannschaft und eine brutale Saison spielen. Und das, was er in so kurzer Zeit geschafft hat, nach seiner Krebserkrankung, ist das schon top und deswegen auch ein Top-Transfer. Und was du schon gesagt hast, er ist einfach der BVB-Bessermacher.
Ja, in der Allaire-Tabelle ist der BVB mit Abstand Erster und er hat 19 Spiele gemacht, was ja ungefähr eine Runde ist, so, wenn du so willst.
Ja.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen optimistisch sind und die Zahlen verdoppeln,
Dann wäre er Torschützenkönig
geworden.
Auch zwar in Anführungsstrichen nur mit 18, aber er wäre es geworden.
Ja, und ich traue ihm nächstes Jahr eine Saison zu, wo der 15 plus Tore macht und auch mehr Vorlagen noch als 3.
20 plus.
Könnte ich mir auch fast vorstellen. Stand jetzt, je nachdem, was Bayern noch macht in der Stürmerposition, ist er für mich auch der beste Stürmer der Bundesliga.
Ja.
Egal, wen Bayern holt, ist er mindestens Top 2.
Ja. Wer ist dein Platz 1?
Mein Platz 1 ist Matthijs de Ligt. Ist ein bisschen überraschend, gebe ich zu.
Ich habe die ganzen Transfers von den Mannschaften durchgeguckt und dann war ich irgendwo bei Bayern und dann habe ich gesehen, Matthijs, ja okay, aber nee.
Doch, weil Bayern die beste Defensive der Liga hat mit Union Berlin, weil de Ligt extrem teuer war. Ja,
wo ist denn Diogo Leite?
Diogo Leite ist irgendwo. Also, Diogo Leite kannst du mit Statistiken ja nicht erfassen. Also, Diogo Leite hat einen Marktwert von 12 Millionen. Das ist die einzige Statistik, die bei dem relevant ist. Und das ist genauso wie das mit Döki. Dökis XG-Wert bei Toren ist irgendwie viermal so hoch seinen realen Scorer. Der hat irgendwie einen XG-Wert von 1,2 Toren auf die Saison, hat 5 gemacht. Aber zu Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt ist der neue Abwehrchef für Bayern München. Er hat seine Rolle erfüllt. Er ist der einzige Spieler bei Bayern München, der über die Saison besser geworden ist. Er ist der einzige Spieler, der eine konstruktive Mentalität die ganze Saison an den Tag gelegt hat. Er ist der Spieler, der sich am konstruktivsten auch den Medien gestellt hat. Er ist ein extrem guter Kommunikator auf dem Spielfeld. Der möchte einfach ein Führungsspieler sein. Der hat seine Nebenleute besser gemacht. Der hat den Upamecano besser gemacht. Der hat ein Pavard besser gemacht. Wenn er neben sich gespielt hat. Und er hat sowohl gegen Stuttgart ein wichtiges Tor gemacht, als auch gegen Freiburg. Und das sind 6 Punkte, die Bayern am Ende der Saison hatten. Hätten sie da 4 weniger gehabt oder auch nur 2 weniger, wären sie nicht Meister geworden.
Das ist richtig. Für mich, aber ich finde keine Übereinstimmung. Das, für mich schafft das da nicht rein. Gut, vielleicht ist er auch zu wenig präsent in meiner Bubble, in meinem Kopf.
Er ist ein Abwehrspieler, das macht es immer ein bisschen schwieriger.
Auch das, ja. Das können wir vielleicht für nächste Saison nochmal schauen, dass wir vielleicht sagen, die einzelnen Kategorien Verteidiger, Mittelfeldspieler, Offensivspieler, nochmal alles aufteilen.
Aber in den Positionen.
Ja, genau.
Ja. Dann haben wir hier aber die 3-Stunden-Doppel-8-Folge. Wir sind hier schon bei einer Stunde 20.
Nicht pro Position. Nicht Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Linksverteidiger. Nur Verteidigung summiert. Dann müssen wir dann, also das sollten wir hinkriegen.
Das denn noch zusammenfassen. Wir machen einfach eine 11 der Saison nächstes Jahr.
Ja. Ich wollte noch was zu Matthijs de Ligt sagen. Meine Lieblingsszene, die ich im Kopf habe von Matthijs de Ligt, das war, als Ajax Amsterdam damals, ich weiß nicht, ob das Euroleague oder Champions League so weit gekommen ist. Das
Champions League, 18-19.
Ja, also ich weiß nicht, ob das Stadion schon leer war, aber er stand irgendwo auswärts im Stadion, ist, glaube ich, nochmal aus der Kabine gekommen und hat dann mit den Fans dann nochmal kurz, also 2-3 Minuten, irgend so ein Ajax-Lied angestimmt. Das ist die Szene, die habe ich noch so, ist bei mir noch im Kopf präsent. Die ist wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre alt.
Ja, die muss ja aber schon fünf Jahre alt sein, 5, 6 Jahre.
Und da war, glaube ich, schon Kapitän der Mannschaft.
Ja, ist mit 18 Kapitän von Ajax geworden.
Und das zeigt ja auch, dass du vorangehen möchtest. Nicht nur Nebenplatz. Also wenn du auf dem Nebenplatz vorangehen möchtest, möchtest du auch auf dem Platz vorangehen. Und das zeigt einfach, dass er der Führungsspieler sein möchte. War bei mir jetzt aber noch nicht so präsent, dass er das auch wirklich ist. Vielleicht geht der nächste Saison noch ein Stück weiter und ist es dann auch tatsächlich.
Ja, gib ihm noch mal ein, zwei Jahre. So, also ich fand ihn diese Saison schon extrem stark.
Wie alt ist er? Der muss auch 25, 26 sein, ne?
23 ist der, da ist der Licht erst.
Oh.
Ja, der ist mit 22 zu Bayern gewechselt. Das unterschätzt man bei dem komplett. Und das ist auch wirklich
ja,
sein.
Der sieht auch so alt aus.
Ja, der ist halt auch eine Kante. So.
Ja, weil das eher genau, weil er so eine Kante ist.
Ja, und jetzt, also mit. Na, jetzt ist er ja Anfang 20. Jetzt sieht er auch ein bisschen männlicher aus, weil sonst war er ja immer so Bubi-Gesicht mit 18, 19 bei Ajax.
Wie Frenkie de Jong?
Der sieht jetzt noch so aus und der ist 4 Jahre älter als, als Matthijs de Ligt. Aber ja, die beiden. Lass uns zu meiner absoluten Lieblingskategorie kommen:
Flops, Transfer der Saisons?
Ja.
Okay. Fäng ich an oder fängst du an?
Das ist auch gerade die Frage. Ich guck gerade.
Das ist mir egal.
Ich fang an.
Ich will anfangen.
Ja, weil du mit Gregoritsch angefangen hast. Auf Platz 3. Der Kommentar ist einfach nur, don't get me started. Weil, das ist mein absoluter, bevor ich aushole, ich habe nichts gegen den Menschen persönlich. Aber er ist einer der overratedsten Spieler der Bundesliga. Er hat nichts in der Nationalmannschaft seines Landes zu suchen. Und er ist einfach nur ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler. Und für diesen Spieler hat der Verein, der ihn gekauft hat, über 20 Millionen Euro ausgegeben und noch einen besseren Spieler im Tausch abgegeben. Der Tauschspieler spielt auch noch in der Bundesliga, hat diese Saison eine Startelfquote von 91%, hat 88% aller Spielminuten gemacht, hat eine Torbeteiligungsrate von 21% aller Tore seiner Mannschaft, hat 33 Spiele gemacht, hat 10 Tore vorbereitet und der Spieler hätte fast, wäre seine Mannschaft nicht so schlecht gewesen, zu meinen Top-Transfers der Saison gehört und heißt Angelinho und spielt bei der TSG Hoffenheim.
Ja, du hast das schon verraten. Ich wollte eigentlich immer irgendwann dazwischen springen und sagen, ich kaufe ein D und möchte lösen.
Ich kaufe ein D und nehme Raum.
Ja, David Raum.
Ja, es ist David Raum, der bei RB Leipzig eine Startelfquote von 56% in der Bundesliga hat, nur 55% aller Spielminuten gemacht hat, in 28 Spielen zum Einsatz kam und nur 2 Tore vorbereitet hat und sich gegen Ende der Saison aus der Mannschaft gespielt hat, als Leipzig 6 Spiele am Stück gewonnen hat und das 7. Spiel war das Pokalfinale und er saß 90 Minuten auf der Bank.
Gefreut hat er sich trotzdem.
Ist mir scheißegal, der ist so krass overrated.
Also,
der hat bei der WM jedes Spiel gemacht für Deutschland. Und der ist der Grund, warum wir diese 20 Scheißminuten gegen Japan hatten und rausgeflogen sind. Wirklich. Und du kannst nicht über 20 Millionen für einen Spieler ausgeben. Leipzig, die haben ihr Heiligtum, ihren Engel, den Engel von Leipzig haben sie weggejagt. Weißt du?
Den Engel wäre von Angelinho, ja.
Wirklich, die haben den einfach an Hoffenheim verliehen. Der hat die Schnauze gehalten und der hat bei einer schlechteren Mannschaft mit schlechteren Mitspielern, die 19 Spiele am Stück nicht gewonnen hat zwischendurch, in der Zeit gefühlt 3 Trainer hatte, der hat das schlechtere Spielermaterial und der hat ihn mit einem Faktor 5 outscored auf der gleichen Position.
Ja. Spricht für André Nino.
Komplett.
Und nicht für David Raum.
Komplett.
Aber ich hätte mir auch gedacht, dass der liebe David Raum, der war ja auch in Dortmund im Gespräch.
Sei froh, das wäre noch mein nächster Tag gewesen. Sei froh, dass der nicht nach Dortmund gegangen ist. Absolut. Das wäre der nächste Nico Schulz geworden.
Ja, genau. Und komischerweise wären beide von Hoffenheim gekommen, glaube ich.
Ja.
Ja, für zu viel Geld.
Ja.
Und ich hätte nicht erwartet, dass David Raum so schlecht spielt. Weil
wirklich
nicht? Fürth gut gespielt
ja, und hat auch
in der Saison bei Hoffenheim gut gespielt.
Ja, aber auch nur statistisch. Der ist taktisch eine Katastrophe. Der ist defensiv viel zu schlecht, um als LV zu spielen. Der kann mittelmäßig Schiene spielen. Der hat ein Raumverständnis wie ein Regionalligaspieler. Also nein. Und der wird jetzt bei Leipzig so krass exposed, dass der sich wirklich über die Saison 56% Startelfquote. Der hat sich rausgespielt am Ende, weil der das Niveau, das Leipzig hat, einfach nicht halten kann. Und weil der auch dieses Ceiling nicht hat, was zum Beispiel selbst ein Halstenberg hatte, der damals, glaube ich, im letzten Zweitliga-Jahr zu Leipzig gegangen ist, schon, von Pauli. Das war relativ kontroverser Transfer. Und der sich immer weiterentwickelt hat und inzwischen den soliden Partner in der Champions League spielen kann. In der Champions League habe ich nichts von David Raum gesehen. Weil der ist unspielbar. Wirklich, im Basketball sagst du, es sind Line-Ups, wo Spieler unspielbar sind in den Playoffs. Und David Raum ist in der Bundesliga unspielbar. Ich würde den nicht mal, wenn ich jetzt Stuttgart wäre oder so, würde ich den verpflichten. Das ist ein Spieler, der in der zweiten Liga bei Hertha spielen kann.
Meinst du, der wird im Sommer verliehen?
Für den verkaufen? Ich glaube, der bleibt sogar. Keine Ahnung.
Wer verkauft den dann?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich erstmal, dass André Linho zurückkommt. Und also der hat seine Konkurrenz im eigenen Verein. Und statistisch gesehen ist André Linho besser.
Ja, ich habe auch damals nicht verstanden, dass man, gut, David Raum hat eine gute Saison gespielt, dass man den verpflichten möchte, ja, macht Sinn, aber du hast halt André Linho und der ist halt solide.
Ja, der ist auch nur 2 Jahre älter, der ist bei Manchester City ausgebildet worden, ja. der hat bei Eindhoven viel niederländischen Fußball, der taktisch qualitativ hochwertig ist, meiner Meinung nach mitbekommen, ist mit denen auch Meister geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf jeden Fall hat er sehr stark gespielt und dass der dann in Leipzig spielt und dass sie den so aufgegeben haben und verliehen haben, hat mich wirklich überrascht und ich würde mir ein bisschen wünschen, dass die beiden One-on-One jetzt in eine Vorbereitung gehen und Angelino den David Raum komplett outperformt.
Ja, werden wir sehen.
Beim Platz 3.
Mein Platz 3.
Ich sag, bei Platz 2 geht's genauso weiter.
Ach, verrückt. Ich glaube, wir hätten eine Folge machen können. Flop-Transfers der Saison. Mein Platz 3 ist, also ich habe mich mit der Kategorie auch sehr, sehr schwer getan.
Wirklich?
Ja.
Okay, ich gar nicht. Also,
gar nicht.
Nee, ich kann hier so bald, ich muss immer kurz ein Stück trinken, wenn man das vielleicht hört. Ja. Aber jetzt sag ich nicht meinen Platz 3, Entschuldigung.
Also mein Platz 3 ist Anthony Modest.
Was?
Ja, was hat er denn in Dortmund berissen?
Ja, gar nichts, aber der Transfer war so irrelevant, deswegen habe ich den nicht als Enttäuschung drauf, weil der einfach gar keinen Impact auf. Okay, ja, könnte man argumentieren. Er hat hier in der 95. Minute das 2-2 gegen Bayern gemacht.
Ja, aber der hat in der Vorsaison die 20 Buden gemacht.
Ja, das stimmt.
Und du denkst halt vor, das ist ein passabler Kicker. Aber
auch schon 34.
Ja, aber trotzdem. Der hat absolut gar nichts berissen. Null. Nix. Ob der den gekauft hast oder nicht, das wäre auf das Gleiche hinausgekommen.
Ja, das stimmt. Also, das ging ja schon in der Hinrunde los, dass man mit Malmo Kugo gespielt hat. Ob der damals auch unsicheren Vertragssituationen und der sich ja auch teilweise Doppelspitzen mit Malen und so ausprobiert hat. Also, so, dass Modest gar nicht zum Einsatz kommt.
Ja, genau. Dann mein Platz 2. Da ist er endlich.
Sadio Mane.
Ja?
Ja, endlich.
Ja?
Endlich. Ja. Ja, es ist ein okayer Call.
Ja, weil er einfach nicht an die Leistung, die er in Liverpool hatte, anknüpfen konnte.
Nein, gar nicht, weil er war die Saison davor, würde ich sagen, Liverpools bester Spieler. Er hat den Afrika-Cup mit dem Senegal gewonnen. Er ist Afrikas Fußballer des Jahres geworden und zu Recht bei der Ballon d'Or-Wahl Zweiter.
Ja.
Und dann erwartest du mehr als 12 Scorer und ja.
Auch wenn er verletzt war, da war, also da war einfach mehr drin. Also was ist mehr drin? Da muss mehr kommen.
Behält Bayern ihn? Schwierig, sehr, sehr große Frage gerade, dafür, dass wir schon 1,5 Stunden drin sind. Nächste
Ja,
Woche.
nächste Woche. Ja, genau. Schwierig. Kommt, also ein Flügelspieler muss gehen. Wer es sein wird, schauen wir mal. Vielleicht der mit dem dicksten Gehalt checkt.
Das ist Sadio Mané. Der hat nämlich den dicksten in der ganzen Bundesliga.
Eben. Was ist dein Platz 2?
Callum Hudson-Odoi. Wusstest du, dass Callum Hudson-Odoi in der Bundesliga spielt?
Ja, bei Bayer Leverkusen. Ich habe es heute auch gesehen und habe mir gedacht, ja, okay, ja, okay, gut. Interessant.
Ja, genau. Und dass Callum Hudson-Odoi uninteressant ist, ist ja schon mal das erste Statement. Dass man fast vergessen hat, dass er in der Bundesliga spielt, ist das zweite Statement. Dass Bayern vor 3, 4 Jahren noch 70 Millionen für den bezahlen wollte, ist das vierte Statement. Und dass er das dann nicht mal schafft in einer Leverkusen-Mannschaft, die zugegebenermaßen ein bisschen in der Krise war am Anfang der Saison, schlecht gestartet ist. Ich meine, er hatte auch noch irgendwie eine Verletzung, aber er hat sich ja komplett einfach aus der Rotation bei Leverkusen gespielt, die ja gerade mit Alonso zwei Positionen gehabt hätte, wo er am stärksten ist. Einmal als ein offensiverer Schienenspieler in einem 3-4-3. Oder eben als so ein Hybrid-MS, was jetzt Diaby und Wirtz, meine ich, spielen. Und dann
Ja.
in der Mitte hat viel hier Asmun gespielt oder Adli. Also von dem Talent und dem Potenzial, was einem Callum Hudson-Odoi noch vor 3, 4 Jahren zugetraut hätte, hätte er einer der Spieler sein müssen, die bei Leverkusen startet. Und da wurde jetzt wahrscheinlich exposed, dass der gar nicht so gut ist. Oder eben einfach mit den Umständen, die es im Profifußball gibt, nicht so klar kommt, dass er wirklich ein Spieler von internationalem Format wird. Deswegen mein Platz 2.
Ja. Absolut nachvollziehbar. Ich hatte den halt gar nicht auf dem Schirm gehabt. So null. Ich habe es halt gesehen. Das ist ja okay. Dann hat er nicht gespielt. Aber das ist halt das Krasse.
Aber das ist ja schon Begründung genug.
Bayern, ja.
Wenn man so einen Spieler,
Ich finde
wo.
das Wilde. Stell dir mal vor, Bayern hat vor ein paar Jahren 70 Millionen für den ausgegeben. Und Bayern wollte, aber durfte nicht. Chelsea wollten ja behalten.
Chelsea wollte ihn unbedingt behalten. Ja, sonst wäre das passiert, weil er irgendwie der Lieblingsspieler von Frank Lampard war neben Mason Mount.
Gut, jetzt weiß man natürlich, dass Frank Lampard nicht so der
Nee,
größte Trainer ist.
wenn Frank Lampard Lieblingsspieler hat, dann verkauf sie ganz schnell.
Ja, dann weiß man, dass Callum Hudson-Odoi vielleicht nicht der beste Fußballspieler auf Erden ist.
Das stimmt,
Und
deswegen mein
vielleicht
Platz
nicht
2.
70 Millionen, eher
Ja.
7 Millionen wert ist, was auch schon viel Geld ist.
Das stimmt.
Willst du deinen Platz 1?
Ja, ich mache jetzt meinen Platz 1. Mein Platz 1 ist Rhein Grafenberg. Warum guckst du mich an wie ein Auto?
Der durfte nie.
Ja, aber der hat
Wurde
sich auch
nie
nicht
gelassen.
aufgedrängt im Training.
Ja, gut, das weißt du nicht.
Ja, aber
Oder hast du ein
nein.
Training gesehen? Oder hat Julian dir berichtet, dass er schlecht trainiert hat?
Er hat mir eine SMS geschrieben, alles gut.
Ja, okay, alles klar. Dann ist
Nein,
okay.
ich bin ja so bekloppt. Bei Bayern gucke ich tatsächlich manchmal die öffentlichen Trainings, die auf YouTube streamen. Es ist aber so, dass den Rhein-Grafenberg vor der Saison für eine relativ niedrige Summe, das ist auch so ein Transfer, also so halb Europa jagt irgendwie Rhein-Grafenberg, der ist extrem gehypt, so, weil er der nächste dominante, starke Mittelfeldspieler von Ajax ist und Bayern holt ihn für 18,5 Millionen. Da bin ich schon an einem Punkt, wo ich sage, da kann irgendwas nicht stimmen oder es ist einfach der Stil des Jahrzehnts. Dann kam er so ein bisschen mit den Erwartungen, ist es der nächste Paul Pogba, also in gut und nicht verletzt. So, und das war der irgendwie gar nicht. Ich weiß, als junger Spieler in einem neuen Umfeld ist es schwer, aber gerade die Saison, die Bayern gespielt hat, die auch einen Vakuum neben Kimmich zugelassen hat und einen Goretzka gesehen hat, der noch nie so schwach bei Bayern war, wenn du da die richtige Einstellung hast und den richtigen Willen hast, bekommst du da deine Minuten, dann hast du eine Chance. Und als junger Spieler in der europäischen Spitzenmannschaft kommst du nur rein, wenn du solche Chancen nutzt. Wenn du die Mentalität hast und siehst, einer aus der ersten Elf schwächelt so sehr, dass ich die Position übernehmen kann und ich gebe die nicht wieder her.
Aber zu welchem Zeitpunkt der Saison war das?
Alle. Bei Goretzka alle.
Auch am Anfang?
Alle. Goretzka hat auch wirklich einen Krisencall gehabt bei mir bei Enttäuschung der Saison. Habe ich nicht, weil ich am Ende ein bisschen divers sein wollte.
Aber ich weiß es jetzt nicht, habe es nicht mehr vor Augen, aber die Hinserie, wann soll er da spielen, wenn Bayern immer gewinnt?
Boah, da gibt es schon Momente, aber spätestens in der Rückrunde hätte er sich, wenn der wirklich so ein Potenzial hat, was ihm zugetraut wurde, hätte er sich reinspielen müssen.
Ich glaube, da war er schon gebrochen.
Ja, das ist ja der Fehler. Deswegen steht er ja bei Flop-Transfer. Weil er nicht die mentale Stärke hat, um bei einem europäischen Spitzenverein präsent zu sein und sich durchzusetzen. Deswegen rein
vor der Saison, was hättest du gedacht, wie viele Spiele macht er?
25. Die hat er wahrscheinlich auch am Ende gemacht, aber der hat zu wenig Minuten gespielt.
Okay, wie viel Spielzeit bekommt er prozentual in der Bundesliga nur?
An Spielminuten hätte er an die 50% Spielminuten rankommen. Also zwischen 40 und 50%.
Ja, hätte ich ja nicht auch erwartet.
Ja, da hätte er für mich hingemusst. Dann bist du so zwischen 1200, 1600 Minuten oder so, aus dem Gefühl. Aber das ist jetzt zu viel Mathematik und da war er nicht. Und deswegen ist er mein Flop-Transfer Nummer 1. Weil man ihn mir als den neuen Paul Pogba angekündigt hat und er in seinem letzten Jahr bei Ajax schon angefangen hat abzubauen.
Ich höre da eine ganz große persönliche Enttäuschung.
Ein bisschen, ja. Weil ich eigentlich grundsätzlich ein Fan vom Spieler Rein Grafenberg bin.
Ja.
Dein Platz 1.
Der spielt auch beim FC Bayern München.
Sag nicht Raúl Cancelo.
Nein!
Okay, gut. Gut. Dann haben wir schon mal mindestens kein persönliches Problem. wenn du jetzt Daily Blind sagst, dann ist es Quatsch.
Nein!
Oh Gott, nein. Nein, das hast du nicht gemacht. Du hast nicht Jan Sommer auf 1 gepackt.
Na klar.
Nee.
Nee. Wieso nee?
Ja, weil, also, an Jan Sommer lag das nicht, dass die so schlecht waren. Jan Sommer hat... Es reicht nicht für Platz 1. Das war kein Top-Transfer und der ist als mitspielender Torwart zu schwach für Bayern München, was man ganz klar gegen Manchester City gesehen hat. Aber für die Bundesliga hätte es eigentlich reichen müssen. So. Hat es ja am Ende auch, aber das war ja nicht Jan Sommers Verdienst. Aber erzähl mir gerne, warum er deine Nummer 1 ist.
Erstmal, weil er die Erwartung von Bayern München nicht erfüllen konnte. Und weil er für mich auch, er ist ein komplett anderer Mensch. Von Gladbach zu Bayern.
Ja?
Also Mensch im Sinne vom von der Qualität, wie er spielt, von seiner Leistung.
Es ist halt was anderes, bei Bayern zu spielen.
Dinger dabei gehabt, wo du sagst, ja okay, Kollege, sei glücklich, dass du überhaupt in der ersten Bundesliga spielen darfst.
So hart würde ich nicht gehen, aber ich gebe dir recht, dass er wirklich 3-4 sehr unglückliche Gegentore kassiert hat. Und mein Hauptpunkt war, das habe ich glaube ich auch, als wir Fußball geguckt haben, immer wieder kritisiert, dass der als mitspielender Torwart zu schwach für Bayern ist. Dass die den Ball mit einer Erwartungshaltung nach hinten spielen, dass das Ding sauber in die Breite geht oder, ich sag mal, strukturiert nach vorne, dass du da dann hinter der Mittellinie einen Luftzweikampf führen kannst, der so gestaltet ist, dass du auf den zweiten Ball gehen kannst. Und das hat bei Bayern viel zu oft gefehlt.
Ja, absolut.
Also ich kann es vertreten, auf 1 finde ich sehr hart, das sage ich mal so. Aber ich kann es schon vertreten.
Ist vielleicht auch eine kleine Spitze gegen dich.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und ich hab Gregor Kobel auf die 1 gesetzt. Und ich habe hier einen richtig, richtig leidenschaftlichen Case für Jamal Musiala gemacht. Und ich habe Julian Brandt auch noch aus der Traufe gehoben.
Ja, genau. Aha. Ja, ist auch voll okay. Kommen wir zu...
Wirklich, alle kommen hier gut weg, bis auf David Raum.
Zu Recht aber auch.
Ja, ich habe mich so gefreut, weil ich hatte nicht ganz auf dem Schirm, dass André Linge so gut performt hat. Und ich habe ja wirklich in der Recherche gesessen und wirklich die Bäckerfaust zweimal gemacht. Als ich André Linge Spielminuten und Vorlagen gesehen habe.
Hä?
Internationale Topspieler haben wir noch.
Genau, drei Stück.
Drei Stück. Also unsere Spieler international der Saison.
Genau.
Du fängst an.
Ich fange an. Ich habe hier im Skript drin stehen T. Stegen, was natürlich T. Stegen heißen soll. Und aufgrund der Tatsache,
dass er viel Tee trinken konnte, weil er so wenig zu tun hatte als Keeper.
Korrekt. Also natürlich er hat ja den Rekord da gebrochen, 26 Mal zu 0.
Ja.
So, das schon mal, also das ein Grund, also als eigentlich der Hauptgrund, dass er da mit auftaucht. Und weil das halt nicht so alltäglich ist. Was man natürlich immer sagen muss, ist keine Leistung nur von ihm alleine.
Das stimmt.
Sondern von der gesamten Mannschaft, also vom Abwehrverbund. Aber trotzdem wollte ich diese Leistung einfach mal hervorheben, weil ich finde, dass irgendwie auch medial ein bisschen zu kurz gekommen ist.
Gerade in Deutschland, ja, finde ich, da wurde ja kaum drüber berichtet, dass das wirklich so eine outstanding Leistung ist. Bei einem der größten Vereine, die es gibt mit dem FC Barcelona und ja maßgeblich dafür war, dass Barcelona das erste Mal seit 4 Jahren wieder Meister geworden ist. Weil sie ja nicht den Standout-Offensivspieler hatten, den sie sonst immer hatten. Weil selbst in Lewandowski, wie Tore hat damit gemacht? 19, glaube ich.
Ich habe nachgeguckt, ich bin der Meinung 25.
Ja, aber dann in allen Wettbewerben, glaube ich. Auf jeden Fall war es dann nicht so, dass du am Ende den einen überragenden Spieler hattest, den du in den letzten Jahren hast. Deswegen finde ich Ter Stegen schon ein guter Case, der auch bei mir auf der Liste stand, den ich am Ende nicht mit reingenommen habe, weil sie
23 Tore hat er gemacht in 34 Spielen.
Ist okay, aber man erwartet mehr von Lewandowski, finde ich. Auch mit 34 noch.
Vor allem, gut, er ist 34 Spiele, ja, okay. Ich würde gerade sagen, vor allem 38 Spielen, aber er hat ja ab und zu mal eine rote Karte.
Das stimmt.
Und war verletzt. Einmal, glaube ich, ja.
Ja. Nee, finde ich ein guter Call. Deswegen habe ich nicht mit drin, kann ich dir sagen.
Was ist dein Platz 3?
Ich habe eine Honorable Mention.
Okay.
Die war mit drinne, bis ich nochmal in die Detailrecherche gegangen bin und dann hat sich das so ein bisschen relativiert. Mein Honorable Mention ist Kwiatkowski Kwaradonna von Neapel. 43 Spiele, 14 Tore, 17 Vorlagen. Top Assister der Serie A und der Unterschiedsspieler von Neapel. Was ihn rausgeschmissen hat, ist, dass er in den letzten 11 Serie A Spielen, rate mal, wie viel Scorer er da noch gemacht hat.
2?
Weniger.
0?
Nee, eine Vorlage noch. Und
auch gar kein Tor?
Nein, kein Tor mehr. Und das war mir dann, ehrlich gesagt,
zu unbeständig.
Ja, das war mir dann ein bisschen zu dünn. Neapel ist für mich verdient italienischer Meister, aber nicht die beste Mannschaft Italiens. Unterm Strich, wenn man die Saison sieht. Er ist zwar der Spieler, den ich am schmanzen fand diese Saison, der noch am unverbrauchtesten spielt, der auch die gesamte Mannschaft offensiv besser gemacht hat, aber für Top 3, wirklich aus allen Top-Ligen neben der Bundesliga, hat es dann nicht gereicht bei mir. Deswegen, mein Platz 3 ist Lautaro Martinez von Inter Mailand.
Okay.
Kommt man im ersten Moment nicht so drauf. Bei mir hat sich das auch erst die letzten 2 Wochen so ein bisschen gefestigt. 56 Spiele, 28 Tore, 11 Vorlagen. Er hat in der Liga jedes Spiel gemacht. Er hat 21 Tore gemacht, 7 Vorlagen. Er hat im Champions League Halbfinale getroffen. Er hat den Sieg-Doppelpack im Pokal gemacht. Inter hat die letzten 7, also von den letzten 8 Ligaspielen 7 gewonnen und nur gegen Neapel verloren. In den letzten 8 Spielen hat er 10 Scorer gemacht. Wegen ihm hauptsächlich steht Inter im Champions League Finale. Er ist der absolute Leader der Mannschaft. Er ist der zweite Kapitän, der aktuell, weil Brozovic kein Stammspieler mehr ist, als Kapitän aufläuft. Und wenn ich mir angucke, wie er das 1-0 macht im Rückspiel gegen Milan, von der technischen Fähigkeit, von der Einsatzbereitschaft, wie er das Tor feiert, dann ist er einfach der Unterschiedsspieler bei Inter Mailand. Er ist Weltmeister geworden dieses Jahr. Er hat zwar bei der WM seinen Stammplatz übers Turnier an Julian Alvarez verloren. Er hat aber im Elfmeterschießen gegen die Niederlande den entscheidenden Elfmeter reingemacht zum Halbfinaleinzug, was das knappste Spiel war für die Argentinier. So, da hätte diese Mission Messi WM-Pokal scheitern können und er hat sie weitergeschossen. Er wäre im Finale ziemlich sicher der fünfte Schütze gewesen, wenn Frankreich nicht zweimal verschossen hätte. So hat Gabriel Montiel sie zum WM-Sieg geschossen, wie Gabriel Montiel auch Sevilla zum Europa-League-Sieg geschossen hat. Muss man auch, also dadurch hatte der kurzzeitig bei mir einen Case, weil er
zwei Elfmeter reingemacht hat?
Ja, ist komplett absurd, aber das fand ich spannend. Wenn du zwei internationale Titel in einer Saison gewinnst und machst jedes Mal den entscheidenden Elfmeter rein, ist auch eine Story.
Aber dann brauchen wir eine neue Kategorie Elfmeterschütze der Saison.
Oder Story der Saison, ja. Aber so, durch diese ganzen Komponenten und Faktoren, ist Lautaro Martinez für mich verdient drinne und er ist für mich der beste Doppelspitzenstürmer der Welt.
Also wenn du mit zwei Spitzen spielst, Lautaro Martinez eine Spitze sein.
Ja.
Okay, ja, hatte ich gar nicht so vor Augen oder so, war mir auch nicht bewusst, vor allen Dingen die letzten paar Wochen, dass der so stark performt hat in der Liga, dass er Champions League gemacht hat, ja, wusste ich, aber das sind schon starke Zahlen.
Absoluter Unterschiedsspieler bei Inter.
Wenn er fit ist und wenn er sein Niveau hat, ist das ein, ja. Und natürlich eine zweite Spitze neben sich.
Da ist er ideal. So als einer Spitze sehe ich ihn nicht. Aber da, ich glaube, zu Lautaro Martinez kommen wir noch ein bisschen intensiver im Champions League Special.
Ja.
Ehrlicherweise zu den anderen beiden Spielern in meinem Ranking auch.
Wollen die bei Man City spielen?
Ja. Mein Platz 2 kann ich ja direkt hinterher schießen, ist John Stones.
Spannend.
Weil John Stones der Systemveränderer bei City ist. Weil ohne John Stones würde das System, was Guardiola spielt mit dieser mobilen Viererkette, wo er nicht, wie er es sonst gemacht hat mit Cancelo, einen Spieler auf die 6 schiebt, der Außenverteidiger ist, sondern den Innenverteidiger nach vorne schiebt und dadurch einfach taktisch flexibler ist. Und der Schlüssel dazu in der zweiten Saisonhälfte ist John Stones, der überragend spielt auf der IV6.
Auf der
IV6.
Hat Pep da eine neue Position geprägt nach der falschen 9?
Gefühlt ja. Ich glaube, man nennt es international noch nicht so, aber vielleicht können wir das ja prägen, die IV6. Und John Stones ist der beste IV6er der Welt. Er ist auch der Einzige wahrscheinlich, der das so spielt. Aber weil er eben diesen extrem positiven Impact auf das Spiel von City hatte und City ja seit gefühlt 30 Spielen nicht mehr verloren hat und auch als hoher Favorit im Champions-League-Finale geht, Meister geworden, FA Cup gewonnen, großer Faktor, John Stones. Deswegen mein Platz 2. Ich hätte auch Manuel Akanji nennen können. Tatsächlich.
Ich habe auch jemanden von Man City?
Ja.
Aber nicht Akanji und nicht Stones? Sondern?
Ist der dein Platz 2? Nein.
Wer?
Du bist jetzt mit Platz 2 dran. Der jetzt kommt. Ja. Wer ist dein Platz 2?
Ilkay Gündogan.
Ja, ist ein Call. Reicht mir über die ganze Saison gesehen nicht. Sonst hätte er auch einen Case gehabt.
Beim Musiala hat dir das auch gereicht. Von der 88. zu 89. Minute. Aber egal. Ja, es ist halt aufgrund der Tatsache, dass er in den letzten Spielen vollkommen aufgedreht hat, im A-Cup 2 Tore geschossen hat, in der Liga auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, dreimal hintereinander jeweils ein Tor geschossen, einmal ein Doppelpack.
Ja, genau, da gegen Leeds hätte er den Hattrick machen können, wo er den Elfmeter verschießt. Genau, ja, also eigentlich hätte er in den entscheidenden Spielen und die Meisterschaft die entscheidenden Tore gemacht.
Ja, genau das ist es. Deswegen ist er mein Platz 2. Und mein Platz 1 ist natürlich Erling Braut Haaland.
Ja, bei mir auch. Ich glaube, da gibt es diese Saison keine Diskussion.
Nee, absolut nicht, weil der einfach zu viele Tore geballert hat.
Ich habe es da, 52 Pflichtspiele, 52 Tore, 9 Vorlagen, Torrekord in der Premier League, Meister geworden, FA Cup gewonnen und Champions League Finale. Also eine bessere Argumentation gibt's nicht.
Nee.
wäre auch, selbst wenn sie das Champions League-Finale nicht gewinnen, wäre er mein Call für den Ballon d'Or.
Ja, ich weiß nicht, ob das reicht.
Nee, weil in dem Zeitraum eben noch der WM-Titel von Messi ist.
Genau, eben. Das ist halt der Faktor. Und Haaland wird, glaube ich, nie einen EM- oder WM-Titel gewinnen.
Wahrscheinlich nicht, nein. Also seine Chancen sind am höchsten in Jahren, wo keine WM oder EM ist.
Ja, genau.
Weil die sonst, also man kann ihn ja am ehesten mit Kylian Mbappé vergleichen. So vom Alter und von der Prägung, wie er den Fußball in den nächsten Jahren prägen wird. Und Mbappé stand schon in 2 WM-Finals. Und ja. Das eine hat er gewonnen und dem anderen hat er 3 Tore gemacht und hat das Spiel fast im Alleingang für Frankreich gewonnen. Ja. So, also ne, Mbappé hat einen WM-Titel auf seiner Uhr und wahrscheinlich eine Top-3-Performance, die es bei der WM je gab.
Ja, absolut. Dann sind wir auch schon nach schmalen fast 2 Stunden zu Ende gekommen.
Die waren es aber auch wert, fand ich.
Ja, absolut. Definitiv. Und ich würde sagen, das wäre es heute schon gewesen, interaktiven Part. Sparen wir uns für die Champions-League-Folge auf.
Ja, da habe ich auch schon was.
Und dann natürlich immer über Reihenfolgen, Podcast hören, bewerten und alles liken, was geht.
Ganz genau. Gerne auch eure Meinung bei TikTok und Instagram zu den jeweiligen Kategorien in die Kommentare. Und nicht vergessen, am Donnerstag Special-Folge zum Champions-League-Finale. Wir ordnen City und Inter ein und geben so eine Prediction auf das Spiel und versuchen mal zu erahnen, wie es ausgeht.
Das machen wir.
Also, bis dahin. Adios heißt es auf Spanisch, obwohl wir nicht mehr in Spanien sind.
Ja, ich sage einfach nur Tschüss.
Ciao.
Ciao.